So, herzlich willkommen Leute zu einem neuen Format hier auf dem Chen YouTube-Kanal. In dieser Reihe wollen wir euch unsere Athleten näher vorstellen und immer auf das ein oder andere Thema eingehen, was wir mit diesen Athleten verbinden. Und heute Gast unser Neuzugang Mike Bunzel. Herzlich willkommen Mike, wie geht's dir?
Ja, hallo Sascha, mir geht's gut. Freue mich, im Team zu sein. Hab einen langen Arbeitstag hinter mir und jetzt der krönende Abschluss sozusagen, diese Podcast-Session. Also, los geht's.
Ja, für euch, ihr wisst ja nicht, wann wir aufgezeichnet haben. Wir haben jetzt 21:30 Uhr. Das heißt, unser Arbeitstag ist noch lange nicht wirklich vorbei. Wir zeichnen jetzt hier für euch noch diesen Podcast auf und ich freue mich auf jeden Fall auf das Gespräch und freue mich auch mega, dass du bei uns im Team bist.
Die Freude ist ganz meinerseits.
Wir kennen dich als Anwalt, wir kennen dich als Athlet. Ich habe dich ja am Samstag tatsächlich auch das erste Mal live gesehen, als du direkt zwei Klassen gewonnen hast, beziehungsweise auch den Masters Gesamtsieg bei der WAF geholt hast und auch in deiner Funktion als Kampfrichter und Funktionär. Ich würde sagen, vielleicht diejenigen, die dich noch nicht kennen, vielleicht erzählst du mal so ein bisschen von dir, wer du bist, was du tust und dann schauen wir, wie das Ganze sich weiterentwickelt.
Ja, gerne. Also für alle, die mich noch nicht kennen, mein Name ist Mike Bunzel. Ich bin jetzt genau 40 Jahre alt, bin von Beruf Rechtsanwalt, Strafverteidiger. Das heißt, ich mache ausschließlich Strafsachen, in Klammern und Ordnungswidrigkeiten. Die sind so ähnlich prozessual. Daneben bin ich seit 1998 selbst dem Bodybuilding-Sport verschrieben. Ich habe das vorhin noch mal so Revue passieren lassen. Das war gar nicht mit 14. Mit 14 hatte ich Jugendweihe 1998 und da habe ich schon Sport gemacht. Und ich glaube, ich bin dann mit 13 wohl zum Bodybuilding gekommen, natürlich nicht auf dem Niveau, auf dem ich es dann später mal betrieben habe. Dazu bin ich eigentlich erst so mit meinem Wegzug aus dem schönen Spreewald nach Berlin gekommen. Ich habe in Berlin Jura studiert und dann da auch viele Jahre gelebt und dort erst so Tuchfühlung, sage ich mal, richtig zur Bodybuilding-Bubble aufgenommen. Aber ursprünglich bin ich durch meinen Vater tatsächlich zu dem Sport gekommen. Der hat auch schon zu DDR-Zeiten Kraftsport gemacht. Wir hatten zu Hause so ein bisschen Equipment und sind dann einmal die Woche nach Cottbus in ein Fitnessstudio gefahren. Übrigens total lustig. Das Fitnessstudio, in das ich damals gefahren bin, als ich noch zur Schule ging, das war die Fitness Factory. Und heute gehen wir in die Gym Lounge. Das ist immer noch die Fitness Factory Betreiber GmbH oder so ähnlich. Jedenfalls ist es immer noch genau derselbe Personenstamm, der das macht mit ein paar kleinen Änderungen. Also der damalige Chef ist jetzt der Mann der Chefin. Der ist ein bisschen älter als ich, also so findet sich alles wieder, auch wenn man zwischendurch mal ja 12 oder 13 Jahre weg war. Da hat es also alles seinen Ausgangspunkt genommen. Dann war ich ganz lange in Berlin, dort mal bei McFit und dort habe ich dann mal den einen oder anderen Wettkampfathleten kennengelernt, unter anderem den Thorsten Hahler, der war damals ein recht erfolgreicher Nabba-Athlet, war auch damals immer im Fernsehen bei Eurosport und so, das war ja damals noch recht groß.
Genau, die Nabba war bei Eurosport.
Der mit Ronny Roggel zum Beispiel, das war auch ein bekannter Athlet damals in der Zeit.
Genau, ja.
Und darüber bin ich so zum Bodybuilding, Wettkampf-Bodybuilding oder zum echten Bodybuilding, sage ich mal, gekommen. Das andere war ja mehr so ein Fitnesssport. Wobei ich mich auch damals mal schon für so Sachen wie Ernährung, Trainingsplanung und sowas interessiert habe. Da gab es ja auch schon die Anfänge dieser Forenszene. Damals gab es Bodybuilding-Szene-Forum und das Vorgängerforum vom Team Andro-Forum. Das hieß irgendwie anders, aber das waren so die ersten Sachen. Da habe ich glaube, das erste, wo ich mich angemeldet hatte, das war tatsächlich im Jahr 2000. Da habe ich immer noch einen Login. Das ist ja schon nostalgisch, 25 Jahre her. Ja, und damals war es halt so, die Athleten, die ich damals kennengelernt habe, die waren alle beim NAC aktiv. Da bin ich auch hin und wieder zu Meisterschaften gegangen als Zuschauer. Das habe ich mit Wettkampf-Bodybuilding im Amateurbereich eigentlich in Berlin oder im Osten generell immer den NAC verbunden und bin da dann auch irgendwann näher gelandet, als ich dann selbst mal ins Auge gefasst habe, Wettkämpfe zu machen. Das war aber relativ spät. Ich habe es einmal schon während des Studiums geplant, aber dann hat sich es irgendwie nicht ergeben. Ich war dann in der Vorbereitung ständig erkältet und habe es dann wieder ad acta gelegt. Und meinen ersten Wettkampf hatte ich dann tatsächlich erst 2018, also doch recht spät. Da war ich schon, wie alt war ich denn da? Naja, ziemlich alt. Habe aber dann die Newcomer gewonnen und einen Gesamtsieg auf der Ostdeutschen, damals noch in der Athletikklasse. Das war mit Gewichtslimit. Das ist aber alles nur ein Nebenaspekt sozusagen der Jahrzehnte, die ich da verbracht habe. Das Hauptaugenmerk habe ich zu der Zeit natürlich auf mein Jurastudium gelegt. Bin dann erst in einer Großkanzlei gelandet und dann war ich ein Jahr lang Richter in Franken. Danach habe ich noch promoviert und jetzt bin ich Rechtsanwalt. Zugelassen wurde ich 2015. Das heißt, das ist jetzt das 10. Jahr. Fachanwalt für Strafrecht, Fachanwalt für Verkehrsrecht und zertifizierter Berater für Steuerstrafrecht. Und durch die Verknüpfung mit der Bodybuilding-Bubble, das vielleicht noch dazu, habe ich, seit ich so auf Social Media aktiv wurde, doch mehr und mehr Mandate aus diesem Bereich des, erst war es immer das Arzneimittelgesetz und dann, seit es das gab, das Anti-Doping-Gesetz. Und in dem Segment bin ich mittlerweile doch ganz exponiert, habe auch eine Website doping-anwalt.de, gestaunt, dass die Domain noch frei war, als ich die registriert habe.
Ja.
Es ist aber nicht mein Hauptbetätigungsfeld. Also das Hauptbetätigungsfeld ist tatsächlich noch immer das Steuerstrafrecht oder generell das Wirtschaftsstrafrecht. Und dann haben wir auch sehr viel Betäubungsmittelstrafrecht. Ich muss dazu sagen, ich mache das nicht alleine. Wir haben mittlerweile 3 Standorte in Cottbus, Berlin und in Kiel. In Kooperation mit Kollegen selbstverständlich und mit nicht anwaltlichem Personal. Wir decken also das gesamte Strafrecht ab.
Ich glaube, zum Thema Anti-Doping-Gesetz kommen wir später.
Da können wir später nochmal drauf
zu sprechen. Ich sehe jetzt tatsächlich ein paar Parallelen. Vielleicht erzähle ich kurz nochmal was zu mir, weil viele kennen mich ja auch noch nicht so im Detail. Viele sind ja auch neu bei uns hier auf dem Kanal. Wir sind ja auch erst jetzt vor ein paar Wochen gestartet. Also tatsächlich, meine Berührungspunkte haben auch so Wettkampf-Bodybuilding-mäßig beim NAC begonnen. Ich bin eigentlich auch durch Zufall zum Bodybuilding gekommen. Also Krafttraining mache ich seit ich 12 bin im Studio, also seit 30 Jahren. Ich bin 42. Und bin 2016 von einem guten Freund gefragt worden, ob ich nicht mal damals war ich Postdoc-Phase an der Uni, ob ich nicht mal eine Studie über seine Wettkampfvorbereitung machen soll. Er war damals GmbF-Athlet und habe dann in dem Zuge mich, ich war eh schon tief drin im Thema, in der Theorie und habe mich dann auch immer mehr reingearbeitet und dann 2017 schlussendlich auch mit 60 Kilo und 1,83 Körpergröße auch angefangen. Und wirst lachen, wir waren dann relativ zeitnah bei der deutschen Meisterschaft NAC in Wetzlar. Kann ich mich noch daran erinnern. Und ich hatte auch immer mal das Ziel, in der Athletikklasse zu starten. Aber ich bin dann auch wahrscheinlich das Problem ein bisschen kennen. Erstes Mal haben sie dann abgeschafft, irgendwann kurz später. Und ich bin dann relativ schnell rausgewachsen. Was war damals das Limit bei mir? Ich glaube, so irgendwie 88 Kilo oder sowas im Dreh. Oder
85, so. Noch weniger, glaube ich. Also wie groß bist du?
1,83.
Ja, dann muss es bei jetzt 82 oder so gewesen sein.
Ja, genau. Man hatte nicht viel Spielraum. Ich sag mal, das war eine Klasse, wo du als guter Netty auch mit, wenn du deine Hausaufgaben machst, auch gut mithalten kannst. Und deshalb muss ich so ein bisschen schmunzeln. Wir sind so fast gleicher Jahrgang und so ein bisschen von der Historie. Ja, irgendwie auch durch Zufall zum Sport gekommen. Auch ich hatte auch nur das Ziel, immer mal so 80 Kilo stabil auszusehen. Ich hatte immer eher zu wenig Körpergewicht und dann fängst du an, hast Spaß dran, merkst, okay, so schlecht ist die Genetik doch nicht, hast den passenden Freundeskreis. Ja, so war es wahrscheinlich bei dir auch. Und ruckzuck bist du drin in dem Game. Und wenn du dann merkst, die Linie passt nicht für Classic, ich glaube, das Problem haben wir beide, dann musst du natürlich ein bisschen schwerer werden, um bei den dicken Jungs mitzuspielen. Ja, und also von daher, bei mir war der erste Wettkampf dann mit 40, bei dir mit 33, wenn ich jetzt richtig rechne, 33, 34.
Glaubst du mal.
Ja, so drin, oder?
Könnte
so
ungefähr ein Dreh gewesen sein.
2,18, ja. Ja. Ja, mega spannend auf jeden Fall. Ja, und dann waren deine größten Erfolge so im Wettkampf Bodybuilding?
Also der größte Erfolg, denke ich, jetzt wenn man es mal realistisch betrachtet, war trotzdem, obwohl es bloß ein 9. Platz war, die Universum 2021, das war halt noch eine, in Anführungsstrichen, echte Universum. Da gab es ein internationales Teilnehmerfeld und ich war eigentlich froh, dass ich in der Top 10 war. Das war auch der erste internationale Wettkampf. Da hat Kevin Brucher zu mir vorher noch gesagt, du wirst da richtig auf den Sack kriegen, kannst du dir jetzt schon sicher sein. Das war das Jahr, als Kevin da den Gesamtsieg gemacht hat und dann ein oder zwei Wochen später sogar noch die Procard gewonnen hat.
Ja.
Das war so sein Jahr. Das war eine richtig schöne Meisterschaft eigentlich. Und das war die letzte Meisterschaft in Norderstedt. Danach ist ja die Halle da abgesoffen, weil die Sprinkleranlage kaputt gegangen ist. Ja, und seitdem hat der Universum, dann gab es ja diese ganze C-Punkt-Phase und das hat dann alles nicht mehr den Stellenwert, jedenfalls nach dem, wie ich es beobachte heute, wie es damals hatte. Also zuletzt war es ja so, als ich es freigestellt bekam, ob ich da mitmachen will oder nicht, das war 2023, da hatte ich auf der Deutschen, weiß gar nicht mehr, einen 5. oder 6. Platz oder sowas. Und da waren dann nur Deutsche in der Klasse und weniger als auf der Deutschen und der dann praktisch der Letzte war, auf der Deutschen und so mitgemacht hat, der hatte da, glaube ich, einen 3. oder 4. Platz auf der Universum. Das fand ich schon ein bisschen schade, wie sich das entwickelt hat, aber das ist ja ein generelles Thema. Die Amateurwettkampfszene entwickelt sich ja, seit die NPC Einzug erhalten hat, in eine Richtung, dass da jetzt nicht mehr mit so viel Teilnehmerzahlen zu rechnen ist wie früher. Das war ja jetzt auch bei der WABA-WM, Quatsch, bei der WAF-WM so, dass gleichzeitig Alicante stattfand. Da war ich letztes Jahr mit meiner Freundin. Mhm. Und da war zeitgleich mit Alicante die WM des NAC, auch in Spanien. Und da waren in Alicante 685 Starter an 2 Tagen. Da bleibt mir fast nichts übrig, was auf die Weltmeisterschaft fahren kann. Und das war jetzt wohl wieder ähnlich.
Problem 1 NPC und Problem 2, gefühlt wird die Anzahl der Verbände, die auch steigt. Also ich kann mich erinnern, letztes Jahr im Herbst, als Julia den Univers gewonnen hat, also meine Athletin der Figurklasse, da waren es, glaube ich, auch 6 oder 5 oder 6 Teilnehmer und ich glaube, sie war auch die einzige, oder es waren auch alles aus Deutschland und es waren auch nicht viele Nationen dabei. Das ist ein bisschen schade. Das gleiche Problem, ich bin ja so ein bisschen von Haus aus mehr Naba und WFF-Athlet inzwischen, habe da ja eigentlich mehr Starts gemacht und auch mehr meine deutschen Meistertitel dort geholt. Und da ist auch die C-Phase auch, glaube ich, so ein bisschen Knickbruch gewesen. Die haben sich jetzt auch neu formiert, international, neue Führung und versuchen jetzt auch wieder mit einer neuen Profiliga da Anschluss zu finden. Aber da ist es normalerweise auch jetzt immer noch so, wenn du deutscher Meister bist, kannst du froh sein, dass du ins Finale kommst, international. Das ist immer noch so, aber das Niveau, was sie aber mal hatte, natürlich ganz früher, das haben sie aktuell natürlich auch nicht, wobei ich sie aktuell würde sagen, NPC, dann IFBB und dann würde ich schon sagen NABBA. Und dann vielleicht so.
Ich finde es klassenabhängig. Teilweise ist es
Klasse zu Klasse sehr unterschiedlich. Stark klassenabhängig. Ja. Genau.
Okay. Ja. Schwieriges Thema. Aber darüber könnte man lange philosophieren.
Ja.
Da habe ich auch meine Meinung in den letzten, also eigentlich in diesem Jahr oder auch seit Mitte 24, würde ich sagen, stark geändert, weil ich an vielen NPC-Meisterschaften teilgenommen habe als Betreuer und teilweise als Zuschauer. Und ich muss einfach sagen, das macht Spaß. Und ich kann jeden verstehen, der da hingeht. Und jetzt, heute beispielsweise, Fun Fact, habe ich Fotos bekommen von der WRF-Veranstaltung von dem offiziellen Fotografen, der dort gebucht war. Die sind schlechter als alle Handyfotos, die ich bisher gesehen habe. Wenn man sich das mal anschaut im Vergleich zu den Sachen, die der Typhoon zum Beispiel macht bei der NPC, ich kann jeden Athleten verstehen, der sagt, ich will solche Bilder haben und ich will diese pompöse Bühne, ich will vielleicht sogar einen Livestream aufzeichnen können in Schweden. Der Livestream jetzt vor 2 Wochen, glaube ich, war das, der war gratis und der war super mit sich Kameraperspektiven, mit Gaststars, irgendwelchen Ami-Profis. Ja. Auch Polen, der Livestream war super, die ganze Veranstaltung war super. Ja. Prag ist immer schön, das sind halt alles Sachen, da kann man nicht mithalten, wenn man sagt, bei uns kostet die Starterlizenz 10 Euro. Das ist dann halt unmöglich.
Ja, das ist also, Geld spielt halt schon eine Rolle. Da, wo Geld ist, kannst du natürlich auch andere Events machen. Wir haben jetzt, also vielleicht für die, die das noch nicht wissen, Jen ist ja auch Hauptsponsor der NABBA und wir werden auch im Herbst eine Meisterschaft ausrichten. Wir planen auch fürs nächste Jahr das Engagement so im Breitensport ein bisschen anzuheben, zu erweitern. Da werden wir sicherlich hoffentlich auch ein bisschen was tun können für gute Wettkämpfe unterhalb der NPC. Das ist zumindest das Ziel. Weil, ich sag mal, nicht jeder hat das, wenn man ehrlich, dass die Top-Athleten sind bei der NPC, nicht jeder startet direkt als Top-Athlet. Ich bin jetzt auch nicht genetisch der Überflieger. Das heißt, für die meisten wird es wahrscheinlich ein Traum sein, ich sag mal, um eine Pro-Card zu kämpfen. Dementsprechend muss es auch irgendwo Verbände unterhalb der NPC geben. Und wir wollen auf jeden Fall versuchen, das Niveau dort anzuheben, mit dem wir uns da auch engagieren. Das ist natürlich auch, es ist eine Herausforderung. Livestream hast du angesprochen, ich bin auch überrascht, das wird am Dienstag ausgestrahlt, dann aus heutiger Sicht vergangenes Wochenende war ja die WFF-Weltmeisterschaft in Frankreich, wo ja auch Athleten von uns teilgenommen haben und da ist auch ein Livestream geplant, ich bin auch mal gespannt auf die Qualität, ich habe auch 3 Athleten vor Ort, die starten und bin mal gespannt, wie das Ganze dort aussieht, die Teilnehmer sind glaube ich um die 200 und das ist natürlich nicht ganz so groß wie jetzt die Alicante-Geschichte oder auch jetzt zum Beispiel die IFBB-EM jetzt im Frühjahr habe ich auch verfolgt, aber es sind auch meistens 20, 25 Nationen immerhin dabei. Von daher ist es schon auch, wenn man Spaß am Sport hat und hat keine Ambition, Profi zu werden, sicherlich auch ein Highlight, ja. Genau.
Ja, Stichwort Ambition, Profi zu werden. Ich finde es schon sinnvoll, dass man selbst, wenn man die Ambition hat, Profi zu werden, mal kleinere Brötchen backt und erstmal sieht, wo man steht. Ja. Also jetzt ist bei Maria gesehen, die hat ja erst die NRC-Saison durchgespielt, 2022 hat die Newcomer gewonnen, hat danach die komplette Saison einschließlich Universum alles gewonnen und dann ist man halt an der Stelle, wo man sagt, da brauche ich jetzt nicht jedes Jahr mitmachen und immer wieder neben Leuten stehen, die mir gegenüber gar nicht konkurrenzfähig sind. Dann haben wir ein Jahr NPC gemacht, da hat sie auch die Regional gleich gewonnen auf Anhieb, dann weiß man ja so ein bisschen, wo die Reise wahrscheinlich hingeht.
Auf jeden Fall, ja.
Und dann sieht man ja auch schon, wenn man in den Spiegel schaut, ob man für die Klasse, die man sich da ausgeguckt hat, die passenden Gene hat. Und ich meine, ich bin jetzt auch viel zu alt, selbst wenn ich die passenden Gene hätte, was ich nicht denke, würde ich jetzt mit 40 nicht anfangen, der Pro-Card hinterher zu rennen. Ich hatte auch nie das Ziel, Bodybuilding-Profi zu werden. Ich hatte, als ich mit dem Jurastudium anfing, das Ziel, ein guter und erfolgreicher Jurist zu werden. Und das ist mir, glaube ich, gelungen.
Ja, ich glaub, dafür kennt man dich auch. Ja, aber das geht mir auch ähnlich. Wie gesagt, bei mir ist auch das Ziel, einfach ein guter Masters-Athlet zu werden. Dadurch, dass ich auch erst mit 40 angefangen habe, mit der ersten Wettkampfsaison, das war jetzt hier zum Frühjahr meine 2. Saison, ist das Thema natürlich von Anfang an ein anderes gewesen. Und wer meinen Alltag kennt, ich sitze oft 60 Stunden vor diesem Ding hier. Da ist halt nicht viel mit, also ich kann das nicht so fokussieren, das Thema Bodybuilding, wie ich das gerne oder wie ich das vielleicht vor 3-4 Jahren noch konnte. Dementsprechend muss ich da Abstriche machen und mir geht es einfach um den Spaß und vor allen Dingen auch, ja, man, du weißt, wie das ist, du lernst unheimlich viele coole Menschen auch kennen in dem Sport. Also auch jetzt so diese Reisen, ich habe es auch zweimal erleben dürfen, einmal Weltmeisterschaft, einmal Europameisterschaft. Als Coach bin ich ja sowieso immer jede Saison irgendwo international mit am Starten mit meinem Team, meinen Athleten. Und das ist schon, das macht schon Spaß, für Deutschland zu starten oder als Coach dabei zu sein und die Athleten dazu betreuen. Also das macht schon enorm Spaß. Und genau wie du gesagt hast, dieser Werdegang. Ich sag meinen Athleten immer, wenn ihr bei DBV, bei NABBA, bei NAC, bei WABBA, PCA, egal was, national abgeräumt habt und international wirklich ganz weit oben steht, dann kann man schauen, ob es da für euch auch bei der NPC die passende Klasse gibt und dann kann man diesen Sprung auch wagen. Ist ja auch immer eine Kostenfrage. Aber was du eben gesagt hast, das gibt mir tatsächlich auch zu denken, weil ich immer so ein bisschen auch eher so ein bisschen Gegner des Kommerzes gewesen bin. Schöne Wettkämpfe machen, das ist ein gutes Stichwort. Ich glaube tatsächlich, ich habe das Thema jetzt gerade bei Julia auch, die ja, wie gesagt, letztes Jahr WFF EM gewonnen hat, Pro Card, NABBA Night of Champions, NRC Universe, hat innerhalb von 7 Wochen 7 Wettkämpfe gewonnen, ist noch zweimal bei 2 Wettkämpfen DBV ist sie abgewertet worden, weil sie zu hart war. Also wirklich, da gibt es keine Steigerung mehr, aber sie will natürlich jetzt die Masters-Europameisterschaft NPC in Mailand machen. Ist logisch, kann ich auch nicht sagen, dass es das eine dumme Idee ist, weil sie hat halt dann auch fast keine Konkurrenz mehr. Ja. Sie ist halt auch schon 40 geworden. Und das ist natürlich was anderes dann nochmal als vor 50 Zuschauern bei einem Universe zu stehen, wo kein ausländischer Teilnehmerin in der Klasse ist. Ja. Das muss man dann auch verstehen können. Ja.
Da hatte ich ein ganz, ja, wie soll ich sagen, instruktives Gespräch mit einer sehr bekannten Protagonistin unserer Szene, die im DBV sehr aktiv war, lange Zeit. Und
ich weiß, wie du meinst.
Ich will es jetzt nicht sagen. Ja. Da war so der Grundtenor, sie war auch lange Zeit total gegen diesen Split und diese Entwicklung und war dann aber auch unlängst auf einer sehr schönen NPC-Veranstaltung und meinte dann, ja, man muss halt überlegen, was man will. Will man so eine Art Kleingärtnerverein, wo man mit jedem über jeden noch so unwichtigen Quatsch streitet und am Ende interessiert es keine Sau, es kommt ja nicht mal ein Publikum, außer die Verwandtschaft und die Kumpels. Oder will man halt sowas hier und dann steht man in einer ausverkauften Halle, da sind ja dann doppelt und dreimal so viele Leute drin, als da drin sind, wenn der DBV da eine Veranstaltung macht beispielsweise. Und ja, das ist halt alles immer dem Wandel der Zeit unterworfen und das erleben wir mit und wir werden es nicht aufhalten. Das heißt nicht, dass man die Amateurverbände alle einstampfen muss. Wie gesagt, es soll ja jeder seinen Platz finden und ich halte es auch für sinnvoll, das weiter zu fördern und sich dafür einzusetzen. Aber ich finde es total falsch, diese Fronten aufzumachen und sich da gegenseitig mit Gift und Galle zu bespeien, das nützt überhaupt keinem was.
Vor allen Dingen, dass die kleinen Amateurverbände teilweise aufeinander einhacken und gegeneinander arbeiten statt miteinander.
Das ist noch bekloppter,
auch extrem problematisch, weil dann werden sie leider untergehen, das muss man schon sagen. Das ist auf jeden Fall auch nicht im Sinne des Sports. Und also, gutes Stichwort, was ich immer noch in Erinnerung habe, das ist jetzt auch so ein bisschen, was uns natürlich auch als Gen trifft, oder Thema Invictus Cup, weil Max natürlich damals auch so ein bisschen mit einem, ja zumindest, ich glaube, Namensgeber, Sponsor auch gewesen ist, ich glaube, ausgerichtet hat er das ja nicht. Und das, da kann ich mir gut dran erinnern, da war ja schon, ich glaube, das war schon auch Werbung für den Sport, volle Halle und viele Gaststars und so. Ich glaube, solche Events, die behalten sich die Leute in Erinnerung. Wer da gestartet ist, wird es wahrscheinlich auch so schnell nicht vergessen. Und vielleicht kriegen wir auch sowas nächstes Jahr dann wirklich so ein bisschen auch unter unserer Führung auch auf die Beine gestellt. Das wäre auf jeden Fall mega.
Wobei man immer sehen muss, das ist halt der Punkt, wenn man sagt, das lockt die Leute, wenn da jetzt beispielsweise durch ein Preisgeld oder durch eine pompöse Bühne und gute Fotografen und vielleicht ein Livestream und solche Sachen der Anreiz gesteigert wird, dort mitzumachen, dann kommen mitunter auch die Leute, die sonst nicht gekommen wären und dann ist es dann nicht mehr die Bühne für den weniger talentierten und genetisch gesegneten Athleten, sondern wird dann doch letzter. Das war ja ziemlich beeindruckend bei der letzten Freiklassik. Die ist ja ziemlich groß gewesen in der Bodyklasse und das Feld war so stark, dass jetzt Leute, die später wirklich gute Ergebnisse hatten in einer normalen NRC-Saison, die waren da nicht mal platziert. Und für die ist es natürlich dann auch frustrierend, wenn die sagen, das ist doch aber mein Haus- und Hofverband und jetzt macht ihr hier so ein Ding und dann vor allem kommt da sonst wer und räumt da alles ab. Tja, ja. Einen Tod muss man wohl sterben.
Ja, aber ich sag mal, wenn du so, ich sag mal, ambitionierter Amateur bist und stehst dann gegen Athleten auf der Bühne, die dann, wie jetzt damals das beim Kevin war oder jetzt mit Marius, der ist glaube ich auch nur zweiter beim NRC geworden, wenn du dann daneben stehst und denkst, boah, die sind jetzt ein paar Wochen später Profi geworden und werden vielleicht bei den Profis auch mal einen Profi-Wettkampf gewinnen. Gut, das ist natürlich schon auch was Besonderes. Ich stand jetzt auf der WM 23, die ganze Zeit über dem, ach, wie heißt er nochmal, der Österreicher, jetzt komme ich gerade auf den Namen nicht. André. Schatz, wie heißt der Österreicher? André. Nee, wo ich nicht mehr stand, der gegen Urs auf der Bühne war. Jetzt komme ich gerade auf den Namen nicht. Aber der hatte 2019 in Frankfurt, war er vor Urs in der Classic, war Urs sein erster Profi-Wettkampf in Frankfurt, DJ Classic damals, wo es die Profis noch gab. Der ist auch schon Top 3.
Ich komme nicht drauf.
Ja. Ja, ich komme auch gerade nicht drauf. Ich habe es gerade so den Anfang im Kopf, aber ich komme nicht drauf. Ist nicht schlimm. Vielleicht fällt es mir gleich noch ein. Auf jeden Fall, der hat ja auch schon Top 3 Platzierung bei Profi-Wettkämpfen, hatte Urs schon geschlagen. Ich stand die ganze Zeit neben ihm in der Mitte und ich sag mal, die Seitenposen und Stärke sind, sah ich auch nicht so schlecht aus. Das ist für mich auch was, wo ich immer sag, okay, das war halt schon für mich auch ein Highlight auf jeden Fall. Ich hatte keine Chance. Er hatte in jeder Pose, sag mal, in seitlichen konnte ich mithalten, bei allen anderen Posen, aber er war jetzt nicht so ultra weit weg. Und das war was, wo ich mir sage, okay, das ist cool, dass wir jetzt mehr werden, als wenn ich Weltmeister werde, weil ich alleine in der Klasse war. Weil das ist ja auch schon Leuten passiert. Das ist auch schon Leuten passiert. Es gibt auch inzwischen 20.000 Universe-Sieger, die Universe-Sieger sind, weil sie alleine in der Klasse waren. Ja, das haben wir haufenweise, haben wir am Samstag auch wieder erlebt oder auch bei hier IFBB International auch schon alles mitbekommen. Und das ist natürlich auch für mich, also ich habe das zum Glück noch nicht gehabt, aber ich habe immer mindestens einen Gegner gehabt, aber da könnte ich mich jetzt auch nicht so richtig drüber freuen. Dann werde ich lieber in einem starken Feld Dritter oder so.
Ja. Das ist richtig. Das gibt dann das Lachen und das Rennen. Also ich habe halt das Feedback von vielen bekommen, die da so schlecht beziehungsweise gar nicht platziert waren. Aber das ist dann vielleicht auch immer eine Frage, wie man die Veranstaltung aufzieht. Also wenn man dann noch nicht mal sagt, was die für einen Platz hatten und die kriegen noch nicht mal eine Medaille, sondern werden einfach von der Bühne geschickt, das ist halt ein bisschen undankbar und schätzt den Wert nicht so richtig. Da kann man ja vielleicht was verbessern und dann ist es auch schön, dass die dann in einem super Poster und mit Top-Athleten bestanden haben. Also so eine Bilder sind natürlich auch was wert, finde ich.
Ja, grundsätzlich muss man halt sagen, es gibt natürlich auch schöne Amateurwettkämpfe, wo man Wertschätzung hat, wo man Zeit auf der Bühne bekommt. Aber ich glaube, wir haben schon alles erlebt. Wir haben ja, also du bist ja schon länger im Wettkampf-Bodybuilding dabei als ich jetzt. Ich bin so 2017 zum ersten Mal auch auf dem Wettkampf gewesen. Aber es sind auch immer 8 Jahre, wo ich dann auch wirklich in jeder Saison doch einige Wettkämpfe mir angeschaut habe. Jetzt bin ich manchmal bei 14, 15 Wettkämpfen als Coach in der Saison. Also habe schon einiges gesehen und da sind wirklich, das ist eine relativ große Spannbreite an Qualität von Veranstaltungen. Und manchmal denke ich dann auch, okay, gut, dass ich heute als Coach hier bin und nicht als Athlet. Da hätte ich mich jetzt geärgert. So. Da muss man sich dann auch in die eigene Nase fassen und nicht beschweren, dass die NPC alles niederrollt. Sondern Drescher, genau, Klaus Drescher, wollen wir ihn mal benennen hier, Klaus Drescher, der hat damals war vor Urs platziert und Top 3 geworden, auch ein Kienzler-Athlet und da sah ich jetzt nicht so schlecht aus, aber es war nicht so, dass ich hätte ihn schlagen können. Genau, ich glaube, der hat aber auch bei WFF und Napa hat der Universe-Weltmeisterschaft, der hat alles gewonnen, der hat auch, glaube ich, 2 Saisons auseinander gemacht und hat jeden Wettkampf gewonnen, Napa Gesamtsieg gemacht in England. Das ist immer noch schwer.
Auf der Napa Universe in London auf der, oder?
Genau. Das ist auch heute immer noch schwer, wenn du
kein Gegner bist. Ja, das ist ein gutes Niveau, ja.
Das ist schon ein gutes Niveau, ja. Also das ist schon, das musst du erstmal schaffen, ja. Genau. Okay. Ich schaue gerade, ich habe mir mal ein paar Fragen vorbereitet.
Wir erfahren an der Stelle, wie ich zum Bodybuilding gekommen bin.
Genau. Ja, wie auf die Idee gekommen bist, Wettkämpfe teilzunehmen. Ich glaube, das haben wir auch so ein bisschen schon oder willst du noch ein Wort dazu sagen?
Kann ich gar nicht so auf den Punkt runterbrechen, ehrlich gesagt. Also den Sport habe ich halt ewig schon gemacht und irgendwann hat man so gesagt, man trainiert so vor sich hin, vielleicht will man doch mal ein Ziel verfolgen, wo man dann sagt, da ist jetzt ein Ergebnis, auf das man hinwirkt und mal schauen, wie es aussieht. Also ich hatte dann auch schon ein paar Mal so Diäten gemacht, wo ich dann auch wirklich ziemlich weit unten mit dem Körperfit war. Ich hatte auch schon mal eine Diät gemacht, wo Thorsten Haller dann meinte, hast du schon das Wasser? Bist du auf die Bühne oder was? Das stand überhaupt nicht zur Debatte. Das war einfach mal, ich wollte mal gucken, wie weit man so runterkommt, wenn man immer weniger isst. Und irgendwie hatte ich dann die Idee, das muss man einfach mal gemacht haben, wenn man sagt, man macht Bodybuilding. Ja. Gehört es ja doch irgendwo dazu. Was ich sagen muss, was ich natürlich die 20 Jahre oder länger immer vernachlässigt habe, ist das Posing. Das fällt mir heute total auf die Füße, denn ich bin halt absolut immobil, auch wenn ich jetzt schon jahrelang zum Physiotherapeuten gehe, einmal die Woche. Das hätte man natürlich, wenn ich Stefan Patrick Kaiser sehe zum Beispiel, mit relativ wenig Muskelmasse, wie beeindruckend das aussieht, wenn man das so präsentieren kann, da bin ich immer total baff und sagt mir, scheiße, da hätte man ja mal die eine oder andere Trainingseinheit vielleicht weglassen sollen und dafür ein bisschen mehr auf die Präsentation Wert legen sollen, aber Ist ja noch nicht aller Tage Abend.
Das sage ich tatsächlich auch immer, also ich sage mal, bei mir in meinem Coaching-Team, ich will halt, dass wir punkten mit Form und Präsentation. Das heißt, ich lege da relativ großen Wert auch drauf, weil Muskelmasse-Technik hast du immer Athleten, die eine bessere Genetik haben, die vielleicht auch mehr in den Bereich Chemie bereit sind zu geben. Und das sollen die anderen tun. Wir wollen halt mit Form und Präsentation liefern, weil das ist halt Fleißarbeit und Disziplin. Das kann man sich aneignen. Aber Posing ist natürlich auch was, das sehr, sehr zeitintensiv ist. Ich hab's mit Stefan durch. Ich weiß gar nicht, wie viele Sessions wir gemacht haben. Aber wenn jetzt meine Schultermobilitätsprobleme nicht wären, wäre ich, glaube ich, vom Posing schon sehr, sehr weit vorne gewesen. Ich glaube, in den Posen, wo ich nicht eingeschritten war, war ich auch schon nicht schlecht. Aber es gibt immer noch, trotz 12, 13 Posing-Sessions und viel Üben, immer noch eine Menge. Ich glaube, das ist auch was, wo du lebenslang dran arbeiten musst. Das kannst du immer verbessern. Der Körper entwickelt sich ja auch. Vielleicht entwickeln sich auch Stärken und Schwächen. Das heißt, du musst du dementsprechend auch vielleicht eine Pose umstellen. Es ist auf jeden Fall, ich kann es nur allen auch, also gerade wenn jetzt hier Anfänger anschauen, also Newcomer zuschauen oder Leute, die sich eventuell mal dafür entscheiden werden, die schon so eine Voreinung haben, eventuell mal auf die Bühne zu gehen, fangt früh genug mit dem Posing an und plant auch wirklich jede Menge Zeit ein. Ja, nicht erst 4 Wochen vorher, dann seid ihr schon im Eimer. Ja, 4 Weeks out geht's euch nicht mehr gut. Wenn ihr dann noch anfangt, Posing-Stunden hier zu nehmen oder zu lernen, das ist zu spät. Das wird zum Scheitern führen.
Durchaus. Gut, aber für 2 Weltmeistertitel bei der WHF hat's gereicht.
Ja, okay. Dann, was haben wir noch? Das ist eine gute Frage. Das betrifft uns ja auch ein bisschen beide. Wie lässt sich Wettkampf oder Bodybuilding allgemein mit deinem Berufsalltag verbinden? Ich nehme an, du musst oft wahrscheinlich zum Gericht oder bist du wahrscheinlich auch viel unterwegs. Wie kannst du das managen?
Naja, das hat sich in der letzten Zeit zum Glück ein bisschen gewandelt. Es war tatsächlich so, als ich in den Beruf des Strafverteidigers eingestiegen bin, da war es so, dass ich von Montag bis Samstag oder von Sonntag bis Freitag auf der Autobahn in Hotels und in Gerichtssälen war und dann halt meistens früh morgens, bevor der Tag so losging, in irgendeinem Fit X oder McFit. Auch die ganze Wettkampfvorbereitung 2018 habe ich so gestaltet und hatte den Vorteil, dass man nicht diesen Food-Fokus entwickelt hat und so viel Zeit hatte, wo man dann irgendwas machen wollte, um sich vom Hunger abzulenken, sondern ich hatte wirklich den ganzen Tag zu tun. Man hat dann auch, wenn man alles alleine macht, und zu der Zeit hatte ich auch keine Angestellten, da habe ich dann praktisch am Sonntag noch die Buchhaltung gemacht und ansonsten habe ich abends im Hotel meine Schriftsätze gemacht, beim Autofahren halt telefoniert und ansonsten im Gericht gesessen. Das war schon hardcore und das war auch natürlich dicht vereinbar mit einem vollwertigen Bodybuilding-Lifestyle. Das ist aber immer schon so gewesen, dass ich meine Zeit so in Cluster aufgeteilt habe, also seit ich diese Möglichkeit so für mich entdeckt habe und festgestellt habe, dass das gut funktioniert, und das habe ich so beibehalten, aber ich habe dann daran gearbeitet und mache das auch heute noch, meine Reisetätigkeit doch so ein bisschen runterzufahren. Das gelingt auch zunehmend besser. Das war halt damals dem geschuldet, dass ich sehr viele Pflichtverteidigungen gemacht habe bundesweit in so Umfangsverfahren, also in einem Steuerhinterziehungsverfahren mit 30.000 Blatt Akte. So ein Verfahren läuft dann 1,5 Jahre, jede Woche 1-2 Tage. Dann ist das halt schon wieder wie eine Montagetätigkeit. Da fährt man immer ins selbe Hotel, man sieht immer dieselben Gesichter und das wechselt sich dann so durch. Also ich hatte Phasen, da bin ich am Montag nach München gefahren, am Dienstag nach Koblenz, am Mittwoch nach Magdeburg oder Erfurt, konnte ich mir aussuchen, hatte ich 2 Verhandlungen. Das alles ging über mehrere Jahre und das war dann praktisch so, dass man sich mit Kollegen so reingewechselt hat und war dann meistens pro Angeklagten 2 Pflichtverteidiger beigeordnet. Das war schon ziemlich anspruchsvoll, aber es war auch die Phase, in der ich so strafprozessual mit Abstand das meiste gelernt habe. Das war jetzt in der Rückschau wirklich wertvoll, denn diese forensische Praxis und diese Hauptverhandlungserfahrung aus zig Hauptverhandlungstagen mit hunderten Zeugen und mit ganz verschiedenen Charakteren seitens der Staatsanwaltschaft oder auch seitens der Spruchkörper, das haben sehr viele Kollegen nicht und die können auf diesen Fundus dann halt auch nicht zurückgreifen. Das ist natürlich beruflich dann auch ein Nachteil, abgesehen von der Außendarstellung, wenn man jetzt sagen kann, ich habe so und so viele hunderte Hauptverhandlungstage vor der großen Strafkammer oder in Hauptverhandlungen, also in mündlichen Verhandlungen beim BGH in Revisionen und sowas gesessen, das haben manche ihr ganzes Leben noch nie gemacht. Da bin ich schon ganz zufrieden, dass das so lief. Und da ist das Bodybuilding natürlich ein bisschen kürzer gekommen als heute. Mittlerweile habe ich es tatsächlich so gestaltet, dass ich viel, viel weniger rumfahre und dementsprechend mehr Zeit habe, die ich mir so einteilen kann, dass ich jetzt auch mehr Zeit für sowas wie Social Media habe. Diese ganze Tätigkeit im Bereich Marketing ist, auch wenn man das als Rechtsanwalt häufig nicht wahrhaben will, ist mitunter wichtiger, was jetzt den beruflichen und wirtschaftlichen Erfolg angeht, als die eigentliche Tätigkeit. Da ist es eher sinnvoll, wenn man talentiert ist, Systeme zu entwickeln und Abläufe so zu standardisieren, dass man die auch delegieren kann an Leute, die das vielleicht auch gar nicht studiert haben, sondern die einfach clever genug sind, sich das anzueignen. Was ja auch so ein Drahtseilakt ist, denn wenn man da einfach jedes Mal einen Rechtsanwalt nimmt und dem seine komplette Trickkiste überlässt, die man 10 Jahre lang angelegt hat, ja, vielleicht ist der im Marketing cleverer und ist dann übermorgen eine Liga höher. War ja auch nicht so gut. Also deshalb mache ich es eigentlich so, dass ich mit Kollegen zusammenarbeite, die ich wirklich vom ersten Tag an kenne, denen ich auch vertraue und mit denen ich das praktisch auch aufgebaut habe. Die haben ja auch so angefangen, die habe ich alle in diesem Fahrwasser kennengelernt. Wir haben gemeinsam am Abend beim Essen gesessen und früh sind wir ins McFit gefahren und dann haben wir den ganzen Tag in der Hauptverhandlung verbracht oder sind gemeinsam 8 Stunden Auto gefahren. Das verbindet ja auch so ein bisschen und gibt dann vielleicht auch so eine Route vor, wo man gerne hin möchte und was man vielleicht optimieren könnte, um da den nächsten und übernächsten Schritt zu machen. Und in dieser Phase habe ich eher mal Kollegen zum Bodybuilding gebracht, dass die dann halt gesagt haben, ja, wenn du da jedes Mal früh zum Sport gehst, ich komme einfach mal mit und guck, wie das ist. Ja. Die ziehen das zum Teil jetzt auch schon seit vielen Jahren durch und sind, glaube ich, auch ganz zufrieden damit. Das war so die Phase, wo ich eigentlich den Fokus nicht aufs Bodybuilding gelegt habe und das glücklicherweise ja auch vorher nicht der Fokus war. Es gibt ja auch dann Leute, die im Studium schon immer sehr ambitioniert sind, was so Wettkämpfe und sowas angeht. War ich auch gar nicht. Und das ist auch gut gewesen, denn ansonsten hätte da sicherlich einiges auf der Strecke bleiben müssen und das hätte ich jetzt wahrscheinlich bereut. Ist und dann gab es halt diese, das nochmal ganz kurz zurück auf die Frage, warum ich Wettkämpfe dann machen wollte. Das war ja auch so der Punkt, wo ich dann wieder in heimatlichen Gefilden gewohnt habe und auch wieder ein echtes Fitnessstudio dann hatte, also abgesehen von der Reisetätigkeit, aber zumindest mal nicht so, dass ich nur improvisieren musste. Das ist ja dann auch nicht so gut geeignet für eine Bodybuilding-Vorbereitung. Ach so, und das fällt mir gerade noch ein. Ich habe mir 2015 im Sommer, kurz ein, zwei Monate vor meiner Zulassung als Rechtsanwalt, noch den rechten Brustmuskel abgerissen beim Bankdrücken. Das war damals in einem Cleverfit in Halle. Und das war genau die Phase, wo ich wieder, da habe ich die Disc gerade abgegeben. Also war so die Phase, wo ich dachte, jetzt steigst du mal wieder ein bisschen ins Bodybuilding ein. Und dann waren da so ein paar jungsche Typen und wollte man mithalten, Flachbankdrücken, eine scheiß Übung, die ich dann seitdem auch nie wieder gemacht habe. Aber naja, das war dann auch so ein Punkt, wo ich dachte, wenn man sich da jetzt wieder hochgekämpft hat, ich war dann beim Ritsch, der hat das angenäht und das sieht gut aus, also bin zufrieden. War auch so ein Punkt, wo ich dachte, jetzt zeigst du nochmal, dass das die Bodybuilding-Karriere nicht beendet.
Das lernt man daraus, war wahrscheinlich Langhandel-Flachbankdrücken
und
der Klassiker.
Der Klassiker. Und auch unten rausgefedert, also wie man es, es war 180 oder 185 Kilo, irgendwie sowas, was der halt gerade drauf hat. Und ich dachte, ich mache einfach mit, ich gehe mal mit höher, weil ich mir nicht eingestehen wollte, dass ich das eigentlich nicht machen sollte.
Wenn jetzt meine Athleten hier gerade zuschauen, es hat einen Grund, warum es bei keinem von euch im Plan steht. Ja,
ich würde es auch niemandem empfehlen. Auch, also in dem Studio, in dem wir jetzt sind, in Cottbus in der Gym Lounge, wir haben so viele tolle Plate-Load-Geräte, die ganze Linie von Hammer, die neueren Sachen hier, pure Kraftlinie von Gym 80, da braucht man wirklich keinen Flachbankdrücken. Und die da Flachbankdrücken machen, das sind doch nicht die gute Brust haben.
Nein. Das ist meistens. Mein Kollege sagt hier aus, wo das dem Gym gehört, in dem ich trainiere, alle guten Bankdrücker haben eine scheiß Brust, optisch gesehen. Ich glaube, da hat er sehr viele Erfahrungswerte, weil er früher auch die so Bankdrücken so Wettkämpfe gemacht hat. Und aber das ist auch das, was ich auch so bestätigen würde. Kurze Frage nochmal zurück, deine Promotion. Wann war das? War es 2015? 2015?
Die Disputation war Anfang 2016.
2016, okay.
Also abgegeben habe ich es irgendwann 15. Das war da hat der auch, hat der Doktorvater gerade die Uni gewechselt, meine ich, oder zumindest da gab es einen Haufen Zwist innerhalb der Universität, aber war nicht so einfach, den Zweitgutachter zu finden. Und das war auch ein sehr spezielles Thema. Ich habe im Vergütungsrecht der Ärzte promoviert. Ich habe vorher ein strafprozessuales Buch geschrieben. Da habe ich mich dann aber mit dem in Aussicht genommenen Doktorvater überworfen und dann wollte es keiner mehr übernehmen. Das habe ich aber trotzdem fertig geschrieben, ist auch veröffentlicht worden. Das ist eigentlich der wissenschaftlich anspruchsvollere Kontext gewesen. Das war der strafprozessuale Zugriff auf IT-Systeme aus verfassungsrechtlicher und technischer Perspektive. Das war eigentlich das, was ich heute noch mein täglich Brot nenne. Also da geht es um sowas wie Trojaner-Einsätze und diese ganzen technischen Überwachungsmaßnahmen, dieses IT-Grundrecht und diese Sachen. Das Buch ist auch, das habe ich Jahre dran geschrieben und meine ganze Freizeit eigentlich aufgewandt da in der Bibliothek, in verschiedensten Bibliotheken, wo ich halt gerade gewohnt habe. Das andere Ding ist, war auch ein Magna Cum Laude, aber es ist nicht so umfangreich. Da geht's darum, nach welcher Gebührenziffer man welche neuartige medizinische Leistung abrechnen dürfte oder welche halt möglicherweise einen Abrechnungsbetrug darstellen könnte oder so. Ist ein sehr nischiges Thema, aber es ist auch ein sehr kompaktes Thema, das konnte man relativ schnell schreiben.
In dieser Zeit, wo du viel gereist bist, wie hat da dein Training ausgesehen? So splitmäßig, irgendwie hast du da noch, weißt du das noch?
Ja, weiß ich noch, und das war natürlich alles andere als optimal. Also ich muss vielleicht dazu sagen, ich habe mich für Hit-Training schon interessiert, noch bevor ich nach Berlin gezogen bin, und hatte dann noch, da gab es damals, kennst du vielleicht diese kleinen Werbekalender, so eine Plastikhülle mit Blättern. Das waren meine Logbücher, das habe ich damals schon akribisch geführt. Und irgendwann bin ich dann davon so abgekommen, gerade in dieser Phase mit den Vorhand und zunehmend auch mit irgendwelchen VHS-Videokassetten von Profis, die haben ja alle in einem Fünfer-Split oder sowas trainiert mit sehr viel Volumen. Ja. Da habe ich dann halt auch, genau sowas wie Cutler halt. Dann habe ich sowas dann auch gemacht, und das war dann in der Phase auch gerade so, dass ich auch das andere hätte nicht machen können, weil man ja, wenn man jetzt jeden Tag in einem anderen Studio trainiert, nicht dieselben Geräte hat, und dann ist es mal um 23 Uhr, wo ich gerade in Koblenz ankomme, und dann ist es mal um 4.30 Uhr nach dem Aufstehen in Magdeburg in einem FitX. Wie willst du da Progression aufschreiben?
Das ist halt Blödsinn. Also das ist schwierig.
Da habe ich halt versucht, irgendeinen Reiz zu setzen. Ist auch einigermaßen gut gelungen, muss ich fairerweise sagen. Es war jetzt nicht total schlecht. Ich habe auch in der Zeit Fortschritte gemacht. Ja. Und Bodybuilding hängt ja auch sehr stark von der Ernährung ab. Das habe ich eigentlich immer akribisch durchgehalten, Meal Prep. Ich habe meistens im Hotel gefrühstückt und den Rest hatte ich mir irgendwie vorbereitet, mitgenommen. Das ist das A und O, und das ist auch für den Erfolg also mindestens genauso wichtig wie das Training. Und beim Training ist es ja auch so, das, was man heute alles so diskutiert, was jetzt da das Optimum ist und was alles nicht so gut wäre, da gibt es ja nichtsdestotrotz Studien, die dann sagen, jetzt, wenn man jetzt auf die Frequenz und das Volumen abstellt, dass man zum Beispiel sagt, ja, der erste Satz ins Versagen, super, und um diesen Reiz nochmal zu setzen, müsste man ja noch 4 oder 5 weitere Sätze derselben
Intensität machen.
Ja gut, die habe ich halt gemacht und dann waren es halt 2. Dann habe ich aber in der Woche auch nicht mehr Brust trainiert beispielsweise.
Ja.
Also unterm Strich war es jetzt auch nicht total falsch, und es konnte natürlich damals auch nicht anders gehandhabt werden. Also, was ich heute am liebsten mache, ist tatsächlich ein Full Body mit 3 oder 4 Rotationen. Das geht aber natürlich nur, wenn man das mit den Rotationen, mit den Übungen, mit seinem Logbuch. Ich habe im Keller noch ein Home Gym, wenn ich da trainiere, da ist jedes Gerät genauso eingestellt, wie als ich es verlassen habe. Da habe ich diese Gürtel hier, wo ich mich beim Beuger sitzen zum Beispiel festgurte, oder beim Beinstrecker. Da habe ich gleich 2, die sind so eingestellt, dass sie so bleiben, wie sie sind. Das ist natürlich dann optimal, um immer gleiche Bedingungen zu schaffen.
Ja.
Hatte ich damals nicht, deshalb wäre dieses Training damals auch gar nicht gegangen. Außerdem habe ich auch die Erfahrung gemacht, wenn man so, also schwer trainieren möchte, also Progressive Overload an die Spitze treiben möchte, dann muss man die Übung auch wirklich perfekt ausführen können, ansonsten verletzt man sich viel zu schnell.
Ja.
Und wenn man jetzt sagt, ich mache zum Beispiel eine Hackenschmidt, jetzt habe ich in einem FitX habe ich diese V-Squat, die ist sowieso total beschissen vom Bewegungsablauf.
Ja, die ist
beim FitX, und im McFit habe ich aber eine alte Gym 80, so eine steile, das kann man überhaupt nicht vergleichen. Also da kann man weder das Gewicht irgendwie vergleichen, noch kann man sagen, der Bewegungsablauf ist ähnlich. Dann kann ich es halt in dieser Form gar nicht machen, sondern ist es eher so, dass man so als Fiedersetz macht, dass man sich rantastet mit dem Gewicht. Irgendwann ist man dann da, wo man merkt, fühlt sich noch gut an, und das ist der wahrscheinlich schwerste Satz. So habe ich es dann eigentlich auch immer gemacht, also so Pyramidentraining eigentlich.
Ja.
Das ist so ein Kompromiss, das würde ich auch so machen, wenn ich jetzt irgendwo in Urlaub fahre oder so, da würde ich jetzt nicht anfangen, für jedes Gerät das perfekte Setup zu finden. Dann bin ich ja schon mal 4 Stunden beschäftigt, mich durchs Studio zu kämpfen.
Also wenn ich woanders trainiere, wenn ich jetzt irgendwie unterwegs bin, auch muss alles stimmen, dann trainiere ich wirklich frei Schnauze. Ich weiß, was trainiert wird. Also aktuell mache ich einen Upper-Lower-Split. Und wenn ich weiß, heute ist Oberkörper, dann suche ich mir spontan, ich fange mal mit den Armen an, weil es meine Schwachstelle ist, also priorisiert. Und dann mache ich so ein bisschen freie Schnauze, gucke auch, was für Geräte da sind, vielleicht Geräte, die ich sonst nicht habe zur Verfügung. Aber wenn man nicht ständig am Durchrotieren ist, dann macht es sich auch unzufrieden, weil gerade wenn du auf Progression trainierst, ich meine, es ist ja auch so ein Thema Technik. Ich hatte es eben auch in der Story, da kam nämlich auch die Frage, Trainingslogbuch. Ist es ein Gamechanger oder ist es überflüssig? Also ist vielleicht mal spannend, deine Meinung zu wissen. Ich sage jetzt, wenn du es halt richtig einsetzt, kann es ein Gamechanger sein. Wenn du allerdings dich selbst bescheißt, indem du einfach nur eine Wiederholung mehr hinschreiben willst, aber die Technik dann sofort über den Haufen wirst, dann ist es eher wieder kontraproduktiv.
Also ich finde mittlerweile, das ist wirklich ein Gamechanger. Man muss es halt so machen, dass man wirklich jede Wiederholung komplett nachvollziehbar hält. Wir machen es beispielsweise so, wenn wir mit Maria trainieren, dann bin ich immer mit dabei. Und ich zähle die Kadenz jeder Phase. Also wir zählen die Sekunden und wir zählen, was weiß ich, wenn wir sagen, wir machen jetzt
standardisierte Ausführung.
Beispielsweise machen wir bei der Hackenschmidt 1 Sekunde Stretch, dann zähle ich 2 Sekunden runter, 1 Sekunde unten halten, explosiv hoch, kein Lockout, gleich wieder runter. Das ist wirklich total standardisiert. Und das, wenn da irgendwas nicht passen würde, würde ich sagen, gut, dann lassen wir das Gewicht so und dann machen wir es nochmal und nochmal, bis wir das Gewicht steigern. Zur Zeit läuft es wieder super. Und wenn man an den Punkt kommt, dass es dann nicht mehr weitergeht, dann mache ich meistens ein Technik-Reset. Oder ich sag mir zum Beispiel, das hast du ja wahrscheinlich auch das ganze Thema Stretch-Mediated ist halt, kann man sagen, Stretch-Mediated ist mal eine phaseweise gut, weil man andere Muskelfasern beansprucht, die wachsen dann eine Weile, also gerade dieses Längenwachstum, dann kann man das aber nicht ewig machen, ansonsten ist es wieder kontraproduktiv, dann würde ich das vielleicht umstellen, dass ich sage, wir halten jetzt mal nicht unten oder wir setzen mal eine Bremse ein, setzen unten ab und drücken aus dem Nullpunkt ohne Stretch an der Stelle. Da kann man ja vieles variieren und auch das wieder standardisieren, da stärker werden. Schlimmstenfalls muss man mal eine Übung austauschen oder sowas. Ja. Und das geht natürlich wirklich nur mit Logbuch. Also das nach Gefühl zu machen, ist ausgeschlossen. Ich schreibe auch die Kadenzen halt auf bei jeder Übung und mache die halt immer gleich. Mache ich bei mir auch so. Ja. Ist auch, wenn man jetzt nur die Theorie anschaut, genau das, was man eigentlich machen muss, wenn man es wirklich optimieren möchte. Aber was natürlich auch ein Faktor ist, das Training muss auch Spaß machen. Und mir gefällt das, mir macht das Spaß. Und ich habe auch Spaß dran, wenn ich diese, ich habe von welcher Firma, diese silbernen kleinen Platten, diese Micropads.
Ja.
Die kannst du halt bei einer Incline kannst du 0,25 Kilo noch mit drauf machen oder so. Da habe ich jetzt in der Prep noch also 5,20er und 0,5 Kilo oder 0,25 mehr noch eine Wiederholung rausgekitzelt und mir gesagt,
genial,
ja. Top, das macht Spaß, das ist eine Progression, die wollte ich machen, so. Ja. Wenn das aber keinen Spaß macht, sondern weil ich einfach pumpen will und das Gefühl im Muskel haben will, dann werde ich mit so einem Training wahrscheinlich auch weniger erfolgreich sein, weil ich schon nicht die Motivation habe, das durchzuziehen. Das ist wahrscheinlich typenabhängig. Was ich aber auf jeden Fall sagen muss, dazu habe ich mir überlegt, weil ich sowieso nochmal ein gesondertes YouTube-Video machen demnächst. Viele sagen ja, wenn man älter wird, soll man vielleicht nicht mehr so schwer trainieren. Ist dann schlecht für die passiven Strukturen und macht man lieber so ein Pumptraining. Das sehe ich genau andersrum. Wenn man das mit der Technik sauber hinkriegt und die Nachvollziehbarkeit so handelt, dass man wirklich mit wenigen Sätzen ans Ziel kommt, dann ist die Belastung für die passiven Strukturen viel geringer. Und ich merke es jetzt bei mir, ein paar Tricks muss ich halt machen. Ich habe halt Hyaluron in den Schultern und in den Knien. Jedes halbe Jahr wird das aufgefrischt. Ist aber super und ist auch im Allgemeinen verbreitet für ältere Menschen, die überhaupt keinen Sport machen. Das ist schon eine gute Sache. Aber abgesehen davon ist es so, dass ich damit schmerzfrei trainiere. Und ich habe auch mal eine Phase ganz kurz probiert, wo es zeitlich hingehauen hat, morgens und nachmittags zu trainieren. Also das dauert 2 Wochen, da tut dir alles weh.
Ja.
Und du hast dann permanent entzündete Schultern, kannst nichts mehr machen. Das ist Quatsch.
Ja.
Da empfehle ich allen ein Training mit wenigen Sätzen mit allerhöchster Intensität. Das bringt auf jeden Fall einen guten Output und weniger Verletzungen.
Passt sich die passiven Strukturen auch eher so an, wie man es gerne hätte. Also von daher ist es dann auch eher ein präventiver Aspekt, also eher positiv wie negativ. Was du eben gesagt hast mit dem Trainingsspaß, finde ich auch ein spannendes Thema. Da bin ich auch mal so ein bisschen hin und her gerissen. Auf der einen Seite denke ich, ein Triathlet, ein Fußballer, ein Basketballer, der wird auch nie so trainieren, unbedingt nur so nach dem Spaßfaktor, sondern nach System, so wie es der Coach ihm sagt. Und im Bodybuilding denken wir immer, es muss Spaß machen. Aber ich glaube, es ist tatsächlich so, vor allen Dingen, weil ich glaube, die Unterschiede sind teilweise gar nicht so krass. Vor allen Dingen auch, ich sag mal, du hast 3 Übungen mit dem gleichen Bewegungsmuster. Warum solltest du jetzt nicht die auswählen, die den meisten Spaß macht? Weil selbst wenn jetzt 2% weniger effektiv wäre in der Theorie, wenn du jetzt motiviert herangehst und vielleicht noch nie zu sagen nicht bewegen kannst, ist es wahrscheinlich sogar unterm Strich besser. Also ich glaube, dieses Thema Spaß, auf der einen Seite, in anderen Sportarten steht das auch nicht im Vordergrund, auf der anderen Seite glaube ich schon, dass es bei gewissen Fragestellungen durchaus sinnvoll sein kann, nach dem Faktor Spaß zu entscheiden und hat dann unterm Strich die besseren Ergebnisse.
Ja, also gerade wenn man auf Progression hin trainiert und sagt, ich möchte mich da wirklich, wenn es irgendwie geht, von Trainingseinheit zu Trainingseinheit steigern, dann ist es blöd, wenn man eine Übung macht, auf die man keinen Bock hat, wo man sagt, die fühlt sich nicht gut an oder ich komme schon schlecht in das oder ich muss da jetzt, es gibt ja so Geräte, und da muss ich dann gefühlt alle Scheiben aus dem Studio zusammensuchen und draufladen, dass ich überhaupt einen Satz machen kann und bei einem anderen Gerät würde ich das nicht machen, dann würde ich immer das wählen, wo ich sage, ich habe Bock auf diesen Satz und ich habe nicht schon die Schnauze voll, wenn ich an das Gerät herantrete.
Das ist genau, also ich sage meinen Athleten auch immer, es gibt keine Übung und es gibt auch genauso, wie es kein Lebensmittel gibt, was unersetzbar ist. Es gibt immer eine Alternative. Okay, bei der Übung muss man vielleicht hier und da vielleicht dann alternativ 2 Übungen auswählen, kann auch schon mal passieren. Aber es ist jetzt nicht so, dass es irgendwie eine Übung gibt, die es gibt vielleicht eine, die in der Theorie optimal ist. Ja, aber ich würde sagen, ersetzen bereits auch eine T-Bar aufgelegt, die für mich prädestiniert ist für den oberen Rücken, kannst du natürlich auch mit einer breiten Rudermaschine den Effekt auch herstellen. Ja.
Ist auch ein super spannendes Thema, darüber könnte man sich
stundenlang unterhalten.
Auch wieder stundenlang unterhalten.
Genau,
ich gehe mit unserem Faden, wer wohl heute nicht durchkommen, aber es macht nichts. Ich finde es trotzdem ganz spannend. Ich hoffe, das geht den Zuschauern ansatzweise ähnlich.
Ja. Ich habe noch zwei spannende Fragen. Vielleicht das eins, was wir ganz, ganz kurz machen können, weil es hast du so ein bisschen erzählt, wie du deinen Alltag strukturierst. Und so das Thema, wie kann man noch Zeit haben für Social Media. Du hast ja auch schon gesagt, Social Media oder auch bei mir im Coaching ist es genauso. Thema Content ist tatsächlich was extrem viel Zeit einnimmt oder einnehmen muss, weil man natürlich auch einen gewissen Mehrwert seinen Followern, die vielleicht irgendwann nochmal zu Klienten werden, natürlich geben möchte. Wie schaffst du das? Anwaltstätigkeit, Sport und Social Media. Du hast es mir ja schon mal im persönlichen Gespräch gesagt, aber vielleicht kannst du es noch mal so ein bisschen für die Leute draußen erzählen.
Zum einen natürlich ist es eine Frage der Planung. Also was überhaupt nicht funktioniert ist, wenn man von einer Aufgabe ständig zur anderen springt, wenn man jetzt beispielsweise gerade an irgendeiner Anwaltsaufgabe sitzt, irgendeine Akte liest, einen Schriftsatz schreibt oder so, dann klingelt es irgendwie auf dem Handy, man schaut mal drauf und antwortet auf irgendwas oder überlegt sich, ach, jetzt könnte ich eigentlich mal schnell eine Story machen. Ich sitze gerade im Büro und mache dieses und das. Also das mache ich überhaupt nicht. Ich habe auch, das ist für manche auch erstaunlich, weil die das nicht nachvollziehen können, aber ich habe mittlerweile fast 5000 Kontakte im Telefon und ich werde bei WhatsApp genauso zugespammt wie bei Instagram. Ich habe alle Notifications auf dem Telefon aus und ich habe Zeitfenster, in denen ich beispielsweise WhatsApp aufmache. Das mache ich auch immer am Rechner und dann tippe ich das mit der Tastatur, geht viel schneller. Und arbeite das ab, was mir gerade notwendig erscheint. Das, wo ich auf den ersten Blick sehe, das ist wieder irgendein weitergeleiteter Blödsinn, das mache ich gar nicht mehr auf. Und habe das dann so eingestellt, dass ich dann irgendwann, wenn es immer weiter runtergerutscht ist, einfach lösche und dann habe ich es halt nicht gesehen. Die vorrangige Kommunikationsmöglichkeit mit bestehenden Mandanten ist bei mir die E-Mail. Das hat den Vorteil, dass das meine Mitarbeiter auch bearbeiten können. Und wenn dann irgendwas wichtig ist oder was nicht delegiert werden kann, dann wird es mir halt vorgelegt. Und das sind die Sachen, die ich dann auch mit Priorität abarbeite. Das ist so ein Zeitfenster von, sagen wir mal, 2-3 Stunden am Tag, wo ich dann wirklich nur Wiedervorlagen abarbeite. Und alles andere mache ich dann so geclustert, Schritt für Schritt. Ich mache auch den Content jetzt für Social Media meistens geballt. Das sieht dann natürlich nicht so aus. Ich poste es ja trotzdem dann versetzt oder zum Teil automatisiere ich es auch. Gibt es jetzt bei Adobe Express, gibt es beispielsweise auch schon die Möglichkeit, da jetzt Reels und Co. alles zu planen. Dann brauchen wir nicht mal die App aufmachen und kann das von dort rausjagen.
Ja.
Dann nutze ich halt ein bisschen die Möglichkeiten, die KI einem da bietet. Was jetzt so Inhalte angeht, muss ich sagen, ist es ja immer wieder ziemlich ähnlich, denn gerade diese Geschichte mit den Stories, die da so kurzlebig, wenn das nach 24 Stunden weg ist, da braucht man jetzt nicht so viel Zeit aufwenden, da kann man größtenteils mit genügend zeitlichem Abstand immer wieder dasselbe machen, das funktioniert trotzdem gut und man kriegt ja auch trotzdem immer wieder Feedback und Rückmeldungen und auch neue Follower, die es vielleicht noch nicht gesehen haben.
Ja,
anspruchsvoller und zeitaufwendiger ist YouTube. Da ist es auch zuletzt ein bisschen eingeschlafen. Das ist ja auch der für mich maßgebliche Grund gewesen, zu Gen zu wechseln, letztendlich.
Das ist ja meine nächste Frage gewesen.
Ja, Entschuldigung, ich wollte dem nicht vorgreifen, aber vielleicht kann ich es gleich hier mit einbauen.
Ja, also erzähl mal weiter. Wie kommt es zur Zusammenarbeit mit uns?
Ja, ist eigentlich ganz witzig. Mich haben verschiedene Leute angesprochen, die schon bei euch waren. Und ich hatte im April einen angesprochen und gesagt, also meine Umsätze bei meiner bisherigen Kooperation sind jetzt völlig eingebrochen. Das kann eigentlich nur daran liegen, dass ihr so günstige Preise habt und außerdem bei euch alles verfügbar ist, was anderswo über Wochen und Monate ausverkauft ist. Ist ja auch offensichtlich so. Und ich habe es auch mitbekommen, weil mir immer wieder Follower geschrieben haben, wann kommt denn dieses, wann kommt denn jenes wieder? Na, ich weiß es nicht. Dann habe ich danach gefragt, entweder kam keine Antwort oder es kam die Antwort, ja, ist bestellt. Und das auch bei Produkten, wo ich der Meinung bin, dass kann eigentlich nicht 8 Wochen dauern. Ein Restock für irgendein Standardprodukt. Hat vielleicht auch andere Gründe, keine Ahnung. Jedenfalls war es ja dann so offensichtlich, dass die Leute, die haben mir jetzt nicht geschrieben, aber ich habe es dann an den Umsätzen gesehen, die haben es dann halt woanders bestellt. Und dann ist es ja so, dass es bei Gen auch noch eine Riesenpalette an Gesundheitssupplements, Performance-Supplements und diesen ganzen Dingen gibt. Und ich habe so den Eindruck, wer sich einmal in diesen Online-Shop verirrt und sich mal anschaut, was es da so gibt. Und das vielleicht mal so als Tipp, das haben mir jetzt schon manche gezeigt, wenn man das nicht alles Detail für Detail selbst durchgehen möchte, man kann ja von Zutatenlisten oder von den Angaben der Inhaltsstoffe mit Milligramm pro so und so viel Kapseln einfach einen Screenshot machen und dann macht man noch einen Screenshot von der Firma, wo man vorher eingekauft hat, von Bixone oder so und dann haut man die beiden Screenshots in ChatGPT und sagt, vergleich mal die Produkte, schreibt noch den Preis dazu vielleicht und dann kriegt man eine Antwort und die Antwort fällt eigentlich immer ziemlich ähnlich aus.
Ja.
Und dann verstehe ich auch jeden, der sagt, ich gebe jetzt nicht 10 oder 20 Euro mehr pro Monat für irgendein Gesundheitssupplement aus. Und wenn ich eh schon dort gelandet bin, weil ich jetzt beispielsweise Zink oder Protein, schlimmstenfalls also Whey-Protein, woanders nicht bekomme, schaue ich mal, was die noch so haben und stelle dann fest, die haben eigentlich alles und es kostet viel weniger, dann kaufe ich es halt da. Das war so ein für mich blöder Punkt, weil ich da teilweise ja in Rechtfertigungsnöten war. Ich kann ja nicht sagen, das ist alles Dreck. Und das, was jetzt gerade nicht verfügbar ist, lohnt sich jetzt auf unbestimmte Zeit drauf zu warten und in der Zeit gar nichts derartiges zu konsumieren. Das wäre dann ziemlich unaufrichtig, zumal ich ja mein Zink beispielsweise auch schon bei euch gekauft habe, wenn es das woanders nicht gab, was wir mal machen oder sowas wie Kollagenpeptide und so Sachen. Also kurzum, das war ein Punkt, wo ich mir gesagt habe, es wäre eigentlich schön, so einen Sponsor zu haben oder was heißt Sponsor, einen Kooperationspartner zu haben, den man empfehlen kann, weil es dort das gibt, was man selber nimmt und das auch noch zu vernünftigen Preisen. Aber der eigentliche Punkt war der, und das war immer schon, seit ich mit irgendwelchen Supplement-Herstellern zusammenarbeite, mein Hauptanliegen, dass ich Social-Media-Projekte machen möchte und da in dieser Szene Tuchfühlung zu halten, auch wenn ich jetzt gerade keinen Wettkampf mache oder nicht Coach bin oder meine Verbandstätigkeit vielleicht zurückfahre aus zeitlichen oder sonst irgendwelchen Gründen. Ich fühle mich schon der Bodybuilding-Bubble irgendwie zugehörig und auch nicht als Außenstehender, der jetzt als Rechtsanwalt da reinkriecht, sondern ich komme eigentlich aus dieser Szene und ich war da viel eher drin, als ich Rechtsanwalt geworden bin. Also das ist schon so meine Leidenschaft und ich kenne auch mittlerweile in dieser Szene so gut wie jeden Protagonisten, der da irgendwie im Social-Media-Game eine Rolle spielt und weiß aber auch, dass die natürlich auch nur begrenzt Zeit haben, zum Teil auch Budgets haben für ihre Aufnahmen und so weiter und so fort. Und da ist natürlich von Vorteil, wenn man da im selben Team ist, dann kann man was zusammen machen. Ansonsten ist es halt so, dass die das entweder aus Freundlichkeit und auf eigene Kosten machen müssen, zu einer Zeit, wo die eigentlich Sport machen wollen oder schlafen oder essen. Das kann ich keinem abverlangen. Und dann kommt ja noch dazu, dass, wenn es dann einmal anläuft, auch von den Followern erwartet wird, dass sowas vielleicht eine gewisse Konstanz entwickelt, weil man sich ja an Formate vielleicht auch gewöhnt, die auch gut findet, ab und zu mal, wenn es jetzt um Fragen und sowas geht, da was beisteuern möchte und wenn das so einfach eingestellt wird, weil da keiner mehr Bock drauf hat, dann steht man ziemlich blöd da. Man kann es ja schlecht alleine machen. Also wenn das Format so aussieht, dass ich mit irgendjemandem da sitze und spreche und dann hat keiner Bock drauf, ja, dann ist halt blöd. Das war eigentlich so das Hauptanliegen und das hat mir ja dann, haben mir zwei Leute vorgeschlagen und ich fand die Idee dann ganz gut. Und dann ging es auch ziemlich schnell. Also das war ja innerhalb von einer Woche entschieden oder so. Und ich muss auch sagen, also alle, die jetzt bisher, sind da noch nicht viele, weil die meisten ihre Bestellung noch nicht erhalten haben. Ihr werdet ja da ziemlich überfahren, was die Kapazitäten
der aktuell haben wir angeht. Aktuell haben wir 3 Tage Lieferzeit. Das ist natürlich immer noch nicht, also Anspruch, Ziel und Anspruch ist es halt schon innerhalb von 2 bis 3 Tagen. Wir werden es wahrscheinlich aufgrund dieses Aufkommens, was wir aktuell haben, nicht mehr schaffen wie früher, dass wir teilweise innerhalb von 24 Stunden ausgeliefert haben. Wir waren ja teilweise schneller als Amazon, jetzt mal ohne Prime oder teilweise auch als Prime, weil das ist ja auch langsamer geworden. Aber wir haben ja auch, also viele haben ja jetzt direkt im April mal zum ersten Mal auch bei uns vielleicht bestellt, zum ersten Mal im Shop, waren vielleicht vorher Amazon-Kunde. Ich sag mal, die Osteraktion, in 3 Tagen haben wir das verkauft, was sonst im ganzen Monat läuft. Wir haben inzwischen 4 oder 5 neue Packer eingestellt. Wir ziehen in 2 Monaten ein neues Lager um. Also das heißt, wir haben, das ist glaube ich auch was uns auszeichnet. Wir reagieren sofort auf Veränderungen, sofort auch auf geänderte Kundenwünsche oder auch auf Probleme. Das Thema Piperin kam ja auch neulich schon mal ins Gespräch. Ja. Wir haben natürlich die meisten Produkte für Amazon gebaut als Produkt, die man ja nicht kombiniert mit anderen Produkten. Jetzt haben wir auch eine andere Zielgruppe reinbekommen. Jetzt haben wir viele Bodybuilder, die natürlich viele Sachen kombinieren. Das heißt, in der Summe wird irgendwann schwarzer Pfefferextrakt vielleicht ein bisschen zu hoch dosiert sein. Wir haben dann auch sofort entschieden, dass wir das bei fast allen Produkten mit der neuen Charge komplett rausnehmen werden. Das ist natürlich auch verbunden mit viel Aufwand, viel Kosten. Ich würde behaupten, das ist auch kaum eine andere Firma wäre dazu in der Lage, das zu tun. Wir tun es einfach. Wir haben das innerhalb von 20 Minuten entschieden. Und das geht bei uns also ratzfatz. Problem erkannt. Wir diskutieren kurz zu dritt, viert und dann wird es entschieden. Und da wird das Ganze umgestellt. Natürlich müssen wir erstmal die Chargen abverkaufen, das ist klar. Aber sowas geht bei uns tatsächlich relativ schnell. Also wir sind da in der Lage, solche Dinge schnell anzuschieben. Genauso wie wir in der Lage sind, ich will jetzt keine Hausnummer sagen, aber wir haben jetzt den Monat Juni und wir haben im Juni 9 neue Produkte auf den Markt geschmissen an einem einzigen Tag. Und wir haben dieses Jahr schon Monate gehabt, da haben wir mehr wie 9 Produkte auf den Markt geschmissen.
Das fand ich auch ziemlich beeindruckend. Wir hatten ja jetzt schon ein paar Gespräche, wo es so um Produkte ging, was man mal machen könnte und so. Ja. Das ist ja nicht so, dass man sagt, ja, darüber könnten wir mal nachdenken und in einem halben Jahr kommt jemand mit dem ersten Template, sondern das heißt ja dann sinngemäß, ja, das klingt ganz gut, das können wir machen, das können wir machen, das können wir machen. Ja. Das ist schon beeindruckend und das ist auch vielversprechend. Das macht ja auch Spaß, in so einem Team zu arbeiten, wo alle so Bock haben, das so fortzuentwickeln und wo es nicht so dahin plätschert. Ich will das jetzt nicht auf HPN beziehen. Also HPN, das sage ich vielleicht auch nochmal an dieser Stelle, die Produkte sind tadellos, sind halt teurer. Top sind innovativ. Die meisten Produkte in dem Bereich, gerade so Kombiprodukte, Gesundheitsprodukte, die kommen aus der Feder vom Alex und da kann man jetzt nicht sagen, dass alles nicht gut sei, weil es jetzt woanders ähnliche oder gleiche Produkte zum günstigeren Preis gibt. Aber so ist nun mal der Markt und es ist jetzt auch nicht möglich, da sein Patent zu machen und die Sachen nicht draufzuschreiben, die drin sind. Also ist man dem halt relativ schutzlos ausgeliefert. Aber generell ist es halt so bei sehr, sehr vielen kleineren, nischigeren Marken, dass halt nicht diese letztendlich Power dahinter steht, was sowas umsetzen zu können, selbst wenn man es wollte. Und ja. Da sehe ich hier bei Jen halt sowohl den Willen dazu, als auch die finanziellen Möglichkeiten und das finde ich verheißungsvoll.
Wir haben auch den Anspruch, immer besser zu werden. Du hast es auch jetzt in den ersten Tagen schon mitbekommen. Wir beziehen halt auch unsere Athleten mit ein. Also wir reden ja nicht umsonst von Sportlern für Sportler, sondern seit ich jetzt da bin, das ist jetzt auch schon über 2,5 Jahre, ist so fast jeder Wunsch, jeder Vorschlag vom Team nicht nur geprüft, sondern fast alle Dinge wurden auch umgesetzt, eingeführt. Und das macht uns auf jeden Fall auch aus. Wo wir auf jeden Fall führend sind, denke ich mal, sind diese Monosubstanzen. Kombiprodukte haben wir natürlich ein bisschen später erst begonnen, da war Alex, da war auch Big Stone vor uns, gar keine Frage. Was unser Anspruch ist, die bestehenden Produkte, die wir als sinnvoll erachten, besser zu machen, nicht nur nachzubauen, sondern durchaus besser zu machen und vor allen Dingen auch günstiger. Ich glaube, das können wir auch ziemlich gut. Und ich würde sagen, in vielen Bereichen, unser Enzymkomplex zum Beispiel, dürfte mit der Beste auf dem Markt sein. Wir schneiden ja auch zum Beispiel bei Clearway oder anderen Sachen inzwischen beim Geschmack ähnlich gut oder besser als ESN ab, was sehr, sehr schwer ist. ESN ist natürlich da extrem gut aufgestellt mit eigenen Produktionen, haben ganz andere Möglichkeiten, als wir das haben, aber wir können inzwischen gut mithalten. Whey Presso wird auch häufig besser bewertet als der Flex Presso zum Beispiel. Und das musst du erst mal schaffen. Und wie gesagt, wir sind da auf jeden Fall sehr motiviert, uns permanent zu verbessern. Wir haben da Bock drauf, uns insgesamt in allen Bereichen zu verbessern. Und ich glaube, das merkt man auch inzwischen.
Denke ich auch. Ich bin ganz gespannt auf die Feedbacks meiner Follower. Es haben jetzt auch einige schon bestellt. Wir haben auch viele geschrieben, der Shop ist irgendwie unübersichtlich oder das und das
ja,
ist ausverkauft.
Das sage ich auch.
Das halt auch immer. Das ist halt so eine Sache, die haben ja lange Zeit eher von eBay und Amazon gelebt. Das lief halt so nebenher. Also ja, hast du es ja. Mir, glaube ich, auch schon mal gesagt. Du kannst ja selber noch mal was dazu sagen.
Genau.
Das interessiert bestimmt viele.
Genau. Also im Endeffekt ist der Shop tatsächlich ein bisschen später gekommen. Der Shop ist aber inzwischen gar nicht mehr so klein. Ich will jetzt da auch keine Vergleiche ziehen von Umsatzzahlen hier und da, aber der Shop ist schon inzwischen, der war auch bevor Max und Fabi kamen, schon stark steigend. Also das Social-Media-Team, Lass mich mal kurz überschlagen. Also seit ich da bin, hat sich der Social Media Umsatz mehr als verzwanzigfacht in den letzten 2,5 Jahren. und der Shop ist auch gut im Wachstum. Die Märkte wachsen alle. Shop, Apotheke, Dr. Morris kommt jetzt mit dazu. Also die Marke ist auch vorher schon gut wachsen gewesen. Beim Shop haben wir jetzt das Problem, wir sind dabei, das Ganze umzustellen auf ein Shopify-System, das haben wir noch nicht. Ja, also tatsächlich sind wir von unseren Ressourcen hier und da oder von unseren Tools, die wir nutzen, sind vielleicht ein bisschen unangemessen inzwischen aufgrund der Kurse, die wir da in den Bereichen haben. Das sind aber natürlich uns die Schwäche bewusst und sind auch dran am Arbeiten, also ein Shopify-System mitkommen. Was aber das Kernproblem ist, wir haben, ich glaube, es waren über 420 Produkte im Shop. Andere Firmen, selbst ESN, haben einen Bruchteil davon. Und ich sag mal, eine Webseite, so ein Shop, wir haben das auch verglichen, sind die eigentlich ähnlich, alle ähnlich aufgebaut. Ja? Es gibt so Highlights und Kategorien und das ist eigentlich ähnlich aufgebaut. Und der größte Unterschied ist, also After-Sales-System, das ist immer auf jeden Fall noch nicht gut, das wird aber deutlich besser, auch Bewertungssystem wird kommen, das ist immer dran. Was halt das Kernproblem ist, ist das Ganze, den Kunden durch den Shop zu führen und die Produkte richtig zu kategorisieren. Das kannst du mit 40 Produkten extrem gut machen, das kannst du auch vielleicht mit 80 Produkten machen. Wenn du über 400 Produkte hast, wo auch jeden Monat 10 neue Produkte dazukommen, dann wird es ein bisschen schwer. Mit dem Thema ausverkauft, ja. Ich habe es nicht gemacht, aber ich glaube, wenn wir jetzt rechnen würden, wie viele Produkte sind gerade ausverkauft in Relation zu den Produkten, die wir haben, da ist der prozentuale Satz wahrscheinlich besser als bei den meisten anderen Firmen. Und was wir natürlich haben, wenn Ashwagandha, ich wurde heute zum Beispiel gefragt, wann ist Ashwagandha Intenso? Das ist auch so ein eigenes Ding. Das ist ein eigenes Ashwagandha mit einem Extrakt, der besser ist als KSM und auch günstiger. Das hat so auch, glaube ich, kein Hersteller außer uns oder auch ein Citrus Bergamot mit 750 Milligramm. Also wir sind durchaus auch sehr innovativ. Wir sind jetzt nicht die nur irgendwie nachbauen, so, sondern wir sind auch hier und da auch auf jeden Fall auch Vorreiter. Und das ist auf jeden Fall was nicht ganz so einfach ist, das Ganze zu kategorisieren. Und das wird auf jeden Fall noch ein bisschen Arbeit brauchen und es wird bei uns, also Übersichtlichkeit vom Shop wird nie die Stärke sein. Ja? Und wie gesagt, bei uns sind wahrscheinlich gar nicht so wahnsinnig viel mehr Produkte ausverkauft und was ich noch sagen wollte mit dem Ashwagandha Intenso, ihr habt ein normales KSM, ihr habt ein Standard Ashwagandha, ihr habt ein KSM Komplex, ihr bekommt in ein paar Tagen einen Shoten Ashwagandha bei Jen noch mit rein. Und das Intenso ist, glaube ich, in 10 Tagen auch wieder im Lager. Also das war jetzt dann auch nur, ich weiß nicht, 3-4 Wochen war es weg, aber ihr habt in der Zeit 3-4 Alternativen gehabt. Und da verachten wir halt immer, dass es halt zumindest eine Alternative gibt. Gelingt nicht immer. Thema Rice Pudding, aktuell nicht verfügbar, dauert auch ein bisschen.
Da hat mir halt auch jemand gesagt, dass der fehlt.
Genau, das ja. fehlt, das ist ärgerlich, aber man muss halt sehen, das Bestellaufkommen ist exorbitant jetzt in den letzten 8 Wochen gestiegen. Das heißt, wir brauchen wieder neue Zahlen. Was sind durchschnittliche Bestellaufkommen? Die sammeln wir natürlich jetzt, haben wir schon wieder 2 Monate, seit wir doch ein bisschen mehr im Fokus stehen auf Social Media. Dementsprechend wird das jetzt eine Frage sein vor wenigen Wochen, wann wir natürlich das Ganze, weil wir haben natürlich Tools, die erkennen, wann ein Produkt out of stock läuft. Komplett verhindern kannst du es nicht. Die Lieferzeiten, Lohnhersteller können nochmal schwanken, Rohstoffbeschaffung kann schwanken und natürlich kann so ein Bestellaufkommen, ich sag mal, im Dezember läuft anders wie eine Black Week im November. Aber das ist natürlich, je länger wir diese Daten jetzt sammeln auf dem hohen Niveau, was wir aktuell haben, desto besser wird es natürlich für uns planbar. Und das Teuerste, was bei uns passieren kann, der teuerste Schaden ist, wenn ein Produkt out of stock ist. Ja. Das heißt, wir haben überhaupt kein Interesse, euch die Produkte vorzuenthalten. Das heißt, das ist auch was, wo wir natürlich permanent dran arbeiten. Aber wie gesagt, bei viel über 400 Produkten ist es auch ein Stück weit schwerer als bei 40. Aber wir nehmen die Kritik natürlich an. Es gefällt uns auch nicht. Aber ich würde behaupten, es ist auch nicht tragischer als bei anderen Firmen. Und wir sind auch sehr gewillt, das Thema noch besser zu machen.
Was mir gerade einfällt in dem Zusammenhang, das habe ich mich heute auch jemandem empfohlen, der hat ein ganz bestimmtes Produkt gesucht, das gab es nicht. Und dann habe ich mir das angeschaut, habe da mal nach Inhaltsstoffen geschaut. Da habe ich einfach nur mal in die Suchfunktion die Inhaltsstoffe eingegeben und die gab es tatsächlich fast alle als Einzelprodukt und teilweise zu aberwitzigen Preisen. Also da kommt man mit dem, was man da kaufen kann, wahrscheinlich 2 Jahre hin. Und habe dann gesagt, ja, dann kombiniere das, dann kommst du immer noch billiger, dann kannst du das nehmen. Finde ich auch gar nicht so verkehrt. Die Kombiprodukte, die da immer gesucht werden, das Thema hatten wir heute auch schon. Gerade wenn da irgendwas in Richtung Antioxidantien mit drin ist, das ist irgendwann viel zu viel. Und wenn das Produkte sind, die man zu einer bestimmten Tageszeit nehmen soll, und da sind überall und immer wieder und zum Teil immer dieselben Antioxidantien drin. Also man muss sich mal vor Augen führen, dass Muskelwachstum oder generell der Prozess der Hypertrophie auch was mit Entzündungsprozessen im Körper zu tun hat. Und wenn man die 24 Stunden am Tag unterdrückt, ist das nicht förderlich. Ja. Ist vielleicht mal ein Thema für dich, kannst du aber vielleicht ein Video zu machen. Ja. Da gibt es bestimmt ein paar Missverständnisse auch zu dem Thema. Ja. Das wird immer so verteufelt.
Definitiv, das ist auch tatsächlich ein Format, was wir hier auf dem Kanal demnächst auch planen, dass wir mehr über, ich sag mal, das Thema Herzgesundheit reden, in Kombination zum Beispiel mit Supplements, Supplements natürlich auch vorstellen, aber grundsätzlich solche supplementspezifischen Themen auch verstärkt hier auch auf dem YouTube-Kanal zeigen werden. Das ist auf jeden Fall auch in Planung. Genau, das ist genauso wie du sagst, also mein Thema Kombiprodukte ist ja auch eh so spannend. Es ist natürlich bequem und einfach und es macht auch in vielen Bereichen Sinn. Wichtig ist aber, glaube ich, auch, dass man es schafft, dass man das spezifisch auch, sagen wir mal, formuliert, die Rezeptur. Ich denke jetzt gerade so an mein Signature-Produkt, was jetzt so auch in 2 Monaten rauskommen wird. Cholesterol.
Hast du schon mal teasern?
Cholesterol, genau. Also ich habe das wirklich, man hätte natürlich auch noch Gefäßschutz, dies, das, Ananas reinpacken können. Aber es ist halt wirklich so ausgelegt, dass es halt wirklich komplett dieses Thema Cholesterin so ein bisschen angeht. Ich müsste jetzt schon wieder nachgucken, was ich reingebaut habe tatsächlich. Wir sind gerade bei so vielen Produkten, die gerade in der Pipeline sind. Ich beschäftige mich auch inzwischen jeden Tag mit Produktentwicklung. Ich bin ja auch so ein bisschen immer involviert. Ich bin jetzt nicht der Hauptproduktentwickler. Das ist auf jeden Fall Sebastian. Aber ich bin halt auch in vielen Produkten involviert. Und dementsprechend, ich müsste wirklich wieder nachgucken. Es ist man baut ja so ein Produkt auch. Gibt das dann in Auftrag, man kümmert sich noch ums Label, gibt das Label frei, dann geht das in Produktion, dann in der Zeit ist man schon wieder an 10 neuen Produkten dran. So läuft das bei uns aktuell. Ja. Mhm. Also es ist noch sehr, sehr viel in der Pipeline. Ich glaube, wenn das Jahr mal hier rum ist, dann sind wir da extrem gut aufgestellt und ich glaube, das Sortiment ist jetzt schon ziemlich einzigartig und dürfte dann auch eigentlich in Deutschland auf jeden Fall, dürfte es so auch kein zweites Mal geben.
Ich bin gespannt, aber ich bin sehr zuversichtlich, dass die Erwartungen übertroffen werden.
Ja, also Aktuell geht, glaube ich, alles bei uns in eine sehr, sehr gute Richtung.
Da werden schon die Zuschauer die Augen verdrehen und sagen, was für eine Selbstbeweihräucherung. Ich habe letztens unter meinem letzten YouTube-Video gelesen, super Video, gar keine Werbung. Werbung. Ja. Aber jetzt fast 6.000 Klicks bis heute, also schlecht kann es nicht sein.
Das ist gut, ja. Ja. Aber ich sag mal, ich würde jetzt hier auch nicht sitzen, wenn ich die Produkte scheiße finden würde. Also ich bin tatsächlich, das weiß vielleicht auch keiner, ich habe auch, ähnlich wie du, ich habe Fit Forever Gesundheitsprodukte schon vor Jahren gekauft bin dann mehr oder weniger durch Zufall auch so hier im Unternehmen gelandet und auch in der Position, wo ich jetzt bin. Da kommt dann eins aufs andere manchmal, aber ich war halt schon ein überzeugter Kunde. Und das ist auch tatsächlich was, was ich so als jemand, der die Athleten und Influencer scoutet und verpflichtet, auch immer so ein bisschen mir anschaue. Ich finde es immer super, wenn sich jemand schon mit den Produkten und dem Unternehmen auch, weil wir sind halt, obwohl wir so relativ groß auch schon sind, wir sind halt kein irgendwie von Investoren geführt oder wir gehören auch nicht zum Bayer-Konzern, wie jetzt so ein paar andere Konkurrenten von uns oder Wettbewerber von uns, sondern wir sind einfach ein inhabergeführtes Familienunternehmen. Und das gibt auch was her. Und wie gesagt, die Produkte, dafür kann ich halt auch stehen. Ne? Und das, ich habe sie schon immer gekauft. Und wenn jetzt jemand kommt und mir wirklich nachhaltig irgendwie oder so glaubwürdig versichern kann, dass er sich auch extrem gut mit den Produkten identifiziert, sie vielleicht auch schon länger benutzt, das ist immer so ein kleiner Bonuspunkt. Vielleicht so als Tipp für alle, die sich noch bewerben wollen.
Dann weißt du, was am Morgen in der Bewerbung steht.
Kommt mir jetzt wahrscheinlich ein Bild vom Supplement-Regal, wo man immer schnell bestellt wurde.
Du musst aber schnell gucken, wann die Bestellung eingegangen ist.
Ja, genau. Nee, aber ich finde das einfach auch viel, du kannst auch dann viel glaubwürdiger dafür stehen und das ist auch viel authentischer, als wenn es gibt ja Leute, die alle 3 Monate ihren Sponsor wechseln, hat aber auch dann wahrscheinlich den Grund, dass das nicht gut funktioniert in der Zusammenarbeit und das ist immer so ein bisschen kritisch. Ja. Du warst jetzt lange bei HPN, und Max war sehr lange bei Bigson, und Fabi war, glaube ich, auch nur bei Garnicus zum Beispiel.
Ja.
Und da ist es dann auch, wenn da mal so ein Wechsel kommt, dann hat es auch seine Gründe. Und da, ich glaube, ihr habt das vorher teils ja auch, du hast uns ja schon gekauft, Max, weiß nicht, ob ich das verraten darf, aber ich weiß, dass der auch schon das eine oder andere Produkt in der Vergangenheit auch von uns schon hatte, kannte das natürlich auch durch mich schon, durch Mehdi schon, weil wir auch früher schon in Kontakt waren.
Stimmt, ja.
Und ja, bei Garnicus, da gibt's auch todsicher Leute, die haben uns auch auf dem Schirm, sagen wir es mal so, das weiß ich. Ja. Das ist auf jeden Fall, wie gesagt, gerade durch das Thema Amazon.
Ja. Eben, es ist halt das, was du vorhin meintest, so dem Shop, das ist halt eine riesengroße Produktpalette und vieles, was man so sucht, gerade so Einzelsubstanzen gibt es ja bei den anderen gar nicht.
Ja.
Und wenn man bei Amazon oder eBay gesucht hat, da ist man ja zwangsläufig bei euch. Zum Beispiel Eisen hatte ich mal gekauft, da hatte ich mal zeitweise so ein bisschen Mangel.
Ja.
Habe ich auch direkt Fit Forever gefunden und gekauft, weil es halt das war, was ich überall gesehen habe mit einem guten Preis. Das gab es halt auch woanders gar nicht. Also es gab bei HPN, gab es glaube ich so ein Frauenprodukt mit 1000 Sachen, unter anderem Eisen. Egal, wollen wir nicht vertiefen. Auf jeden Fall kennt das, auch ohne jetzt Jen vorher gekannt zu haben, glaube ich, schon der ein oder andere. Und die Entwicklung, dass da jetzt eine Bodybuilding-Marke dranhängt und draus wird, finde ich super spannend.
Ich muss sogar sagen, historisch gesehen, ich korrigiert mich, Sebastian und Patrick, wenn ich da falsch liege, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass es sogar so war, dass Jen die erste Marke war, die wir hatten. Obwohl sie natürlich so vom Verkaufsvolumen her kleiner ist, weil Fit Forever denkt natürlich Gesundheit, aber Gesundheit ist riesig und Bodybuilding ist halt irgendwo so ganz, ganz, ganz klein. Mhm. Also Jen war tatsächlich zuerst und Fit Forever kam meines Wissens sogar erst als zweites und der Shop dann praktisch danach erst. Genau, ja. Aber Fit Forever ist natürlich, ich glaube, das ist auch das, was den meisten als Begriff schon da ist. Jen gar nicht
so. Schon das Logo ist so allgegenwärtig, dieses grüne Ding, das hat man schon mal irgendwie gesehen, das ist halt ständig in den Suchen aufgeploppt.
Ja, das. Ich habe auch Berberin, Natokinase, Titus Bergamot, Vitamin D, Magnesium, das waren die Sachen, die ich dann relativ früh auch schon von Fit Forever hatte. Und ich glaube tatsächlich, ich bin gar nicht sicher, ich bin eigentlich nicht so der Amazon-Käufer. Ich weiß, dass ich über Google den Shop gefunden habe. Ich weiß nur nicht, ob ich vorher schon was bei Amazon bestellt habe oder ob das in welcher Reihenfolge ist. Das weiß ich tatsächlich jetzt nicht mehr, weil es ist dann auch schon echt ein paar Jahre her. Das weiß ich jetzt
gar nicht. Ich weiß, dass es anfangs Amazon war und irgendwann hatte ich es dann bei Ryan mal gesehen. Oder sogar bei Melli. Und dann hatte ich mal mit ihrem Code irgendwas bestellt, das kann ich mich erinnern. Das waren halt immer Sachen, die irgendwo anders ausverkauft waren.
Ja, also kann aber echt gut sein, dass ich es mal auf Amazon entdeckt habe und dann einfach mal recherchiert habe und bin dann auf den Shop gelandet. Aber bevor ich die letzten 2 Jahre, bevor ich hier, ich sag mal, Mitglied des Teams hier wurde, habe ich auf jeden Fall über den Shop schon gekauft. Ich glaube tatsächlich, dass ich auch wahrscheinlich über Amazon dann irgendwann über Google beim Shop gelandet bin. Das kann gut sein, aber ich bin mir auch gar nicht mehr sicher, aber es ist echt schon ein paar Jährchen her.
Egal.
Ich bin halt auch schon 42. Ja.
Da kann man sich nicht mehr so viel merken.
Das
sei man nimmt genügend Kreatin.
Genau. Oder Gingo Bilboa, wie heißt das? Ja. Das habe ich jetzt da zum Testen. Bin mal gespannt, ob ich mir die Sachen besser merken kann.
Da gibt mal Bericht.
Ich habe nochmal 2 Fragen ausgesucht. Und zwar hatten wir einen Sticker bei deiner Vorstellung. Frag den Anwalt sozusagen. Fragen speziell an dich. Und das sind natürlich 2 fachliche Fragen. Die würde ich dir gerne noch stellen. Vielleicht können wir da noch kurz drüber reden. Erste Frage, jemand anderes schickt ein Paket, natürlich zu dir nach Hause, und die Person, die es empfängt oder empfangen soll, weiß nichts davon. Wie ist hier die Rechtslage? Also ich glaube, es ist darum, was es geht. Es kommt ein Paket aus einem Shop aus dem Ausland, wo jetzt wahrscheinlich ein paar PDs drin sind und man hat nicht bestellt oder behauptet es zumindest. Wie ist da die Rechtslage?
Naja, die Rechtslage ist ziemlich eindeutig. Wenn man nicht nachweisen kann, dass jemand irgendwas bestellt hat, dann wird er für diese Bestellung, also in dem Fall jetzt für das Verbringen irgendeines Dopingmittels in den Geltungsbereich des Anti-Doping-Gesetzes, auch nicht bestraft. Jetzt kann es natürlich aber auch so sein, und so ist ja leider der Regelfall, da wird beispielsweise eine Postsendung abgefangen und als nächstes kommt eine Hausdurchsuchung und man hat vorher auch gar nicht davon erfahren, dass die abgefangen wurde. Und da hängt es natürlich stark davon ab, was bei der Hausdurchsuchung nicht gefunden oder gefunden wird. Und wenn man bei der Hausdurchsuchung was finden sollte, da gibt es ja zwei Fallgruppen sozusagen. Es gibt einmal die Fallgruppe, man sucht jetzt beispielsweise wegen so einer Bestellung nach Arzneimitteln oder Betäubungsmitteln oder Dopingmitteln und findet auch genau das. Dann hat man einerseits eine Besitzstrafbarkeit für das, was man da gefunden hat. Das ist eine neue Straftat. Und man hat ein sehr starkes Indiz dafür, dass das andere auch bestellt worden ist. Wenn das nicht der Fall ist, dann gibt es noch die zweite Fallgruppe. Man hat eine Hausdurchsuchung, man findet da keine Sachen, die man erwartet hat, aber man findet vielleicht einen Polenböller oder einen Schlagring oder eine Dekowaffe, die dann doch keine Dekowaffe ist, die da an der Wand hängt. Und dann gibt es halt da wegen eines Zufallsfundes noch ein Strafverfahren, was dann auch geführt wird. Und da ist die Rechtsprechung auch ziemlich undankbar. Da wird dann gesagt, wenn das jetzt nicht eine gezielte Suche nach Zufallsfunden war, dann hat ja wohl der Anfangsverdacht gereicht, den Durchsuchungsbeschluss zu erlassen. Die Durchsuchung war jetzt an sich mal rechtmäßig. Und wenn man beispielsweise die Tür aufgemacht hat und da hing eine Maschinenpistole, die dann doch noch funktionsfähig war, sowas gibt es natürlich manchmal, dann hat man halt Pech und kriegt dann noch ein entsprechendes Strafverfahren obendrauf. Das kann sogar sein, und das ist ja dann für die Staatsanwaltschaft eine sehr komfortable Situation, wenn man sich da mit der Argumentation verteidigt, ich habe gar nichts bestellt und die haben tatsächlich auch nichts, die haben nicht den Shop hochgenommen, haben keinen Bestellvorgang, keinen Bezahlvorgang, nichts. Tja, wird halt das Verfahren wegen des Verstoßes gegen das Anti-Doping-Gesetz, wegen der zu erwartenden Strafe in der Strafsache wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz eingestellt. So, und dann kriegt man unterm Strich eine Strafe und ist dann halt genauso schlimm dran, als hätte man irgendwas anderes gefunden oder hätte man den Bestellvorgang nachweisen können. Also man kann vielleicht festhalten, die Argumentation, ich habe nichts bestellt, die funktioniert tatsächlich sehr gut in Großstädten, wo die Staatsanwaltschaft und die Polizei derart überlastet sind, dass man sowieso nicht durchsuchen kommt. Also gerade mit Bestellungen von Betäubungsmitteln aus dem Ausland, Party-Drogenszene oder sowas, da hatte ich es schon sehr häufig, dass sogar ein Staatsanwalt am Telefon gesagt hat, naja, wenn er es nicht bestellt hat, tragen Sie doch mal was vor. Ja. Stell ich sein. Das sind aber dann die Fälle, wo jemand wirklich Post bekommt. Und das ist ja jetzt nicht die Regel. Also wenn man in Rheinland-Pfalz oder Saarland oder Bayern, Baden-Württemberg irgendwo in der Ecke wohnt, je nachdem, wie viel man da bestellt hat, aber auch das ist kein Sicherheitsfaktum. Da kann es auch sein, das sind zwei Ampullen 10 ml gewesen und dann sagt jemand, das ist jetzt hier das 30-fache der erlaubten Menge, da suchen wir trotzdem, das reicht. Dann kommen die gleich vorbei. Wenn man natürlich einen Brief bekommt, wo drin steht, wir haben hier eine Postsendung abgefangen, irgendwelche Betäubungsmittel oder sonst was und wie kommt das? Haben Sie das bestellt? Und man wohnt in irgendeiner Großstadt, hat diesen Brief bekommen, da kann man sich sehr gut verteidigen, indem man sagt, ich habe, mir wird regelmäßig Post geklaut, aus dem ganzen Haus im Übrigen. Die Eingangstür unten, die ist immer verfügbar. Kann schon sein, dass da jemand meinen Briefkasten als toten Briefkasten nutzt. Hat vielleicht auch schon 100 Mal geklappt und ich habe es gar nicht gemerkt. Also ich habe nichts bestellt. Ja, und dann werden solche Verfahren schon mal eingestellt. Also das hängt halt davon ab, wie das weitergeht, nachdem irgendeine nicht bestellte Sache abgefangen wurde.
Ist das so krass mit dem Unterschied des Wohnsitzes? Also ich kenne das ja auch nur so vom Hören sagen, Bayern, Baden-Württemberg, wo ich jetzt gerade bin, ist eher schlecht, wenn man da erwischt wird und andere Bundesländer eher positiv?
Das hat zwei Schienen sozusagen. Es ist einmal die Frage der Strafzumessung. Da ist es tatsächlich so, dass in den südlichen Bundesländern nach meiner Erfahrung härter bestraft wird und auch eher bestraft wird und nicht in dem ersten oder zweiten Vergehen mal eingestellt wird gegen eine Geldauflage, sondern dass da schon minimal eine Geldstrafe rauskommen soll. Damit hat derjenige schon mal einen Eintrag im Bundeszentralregister. Dann gibt es auch beim nächsten Mal höchstwahrscheinlich keine Einstellung. Das kann in Bremen oder so durchaus anders sein. Und dann ist es so, was die Verfolgungsintensität an sich angeht, das hängt nicht so unbedingt vom Bundesland ab, sondern eher so vom Landgerichtsbezirk und von den Kapazitäten, die da vorhanden sind. Da ist es beispielsweise in NRW ein ganz großer Unterschied, ob man Landgerichtsbezirk Münster oder Köln hat. Münster ist ziemlich hart, Köln ist vielleicht nicht ganz so hart, so ist jedenfalls mein Eindruck. Das kann man aber auch gar nicht vorher wissen. Das ist teilweise sogar Delikts spezifisch. Manchmal gibt es beispielsweise eine Schwerpunktstaatsanwaltschaft, die auch über bessere Ressourcen verfügt oder ein angebundenes LKA, was sich schwerpunktmäßig mit Dopingstrafsachen beschäftigt, die auch die personellen Ressourcen haben, regelmäßig zu durchsuchen. Dann hat man halt einfach Pech, wenn man im Wirkbereich dieser Behörden wohnt.
Freiburg und München gibt es, glaube ich, meine ich.
Ja, München 1 ist ziemlich bekannt. Die Frau Tucker ist ja auch ständig im Fernsehen gewesen bei irgendwelchen Reportagen. Wobei ich neulich gelesen habe, da gibt es jetzt andere Namen, die noch nicht im Fernsehen waren, deswegen nenne ich sie nicht. Aber wer im Fernsehen mit seinem Namen zu dem Thema auftritt, denke ich, hat nichts dagegen, dass er benannt wird. Ja, Freiburg hat einen Schwerpunkt Staatsanwaltschaft. Und dann gibt es halt zum Teil auch so Abteilungen, die machen dann BTM und Doping. Und die Kombination ist auch für einen Beschuldigten in einem Dopingverfahren ziemlich undankbar, weil die Rechtsprechung teilweise gleichgelagert ist, was beispielsweise so Sachen angeht wie die nicht geringen Mengen-Thematiken. Und die sind ja eigentlich, was das Ergebnis angeht, im Betäubungsmittelstrafrecht doch gravierend anders als im Dopingstrafrecht. Im Betäubungsmittelstrafrecht ist es ja so, dass häufig die nicht geringe Menge trotzdem eine Straftat ist, während die ja nach Maßgabe der Dopingmittelmengenverordnung gar nicht strafbar ist und dass die Menge, die dann darüber liegt, im Betäubungsmittelstrafrecht einen Verbrechenstatbestand begründet, der je nachdem, was da noch dazukommt, zum Teil mit Mindeststrafen von 5 Jahren bedroht ist. Und wenn jemand ständig sowas bearbeitet, hat der vielleicht auch so ein Stück weit die Relation verloren, wenn man dann liest, der hat hier nicht geringe Menge Dopingmittel eingeführt.
Krass.
Ja. Du sagst es.
Ich kann da immer nur im Kopf schütteln, ehrlich gesagt, aber das müssen wir scheinbar so akzeptieren erstmal. Ja.
Es gibt mannigfaltige Verteidigungsansätze, aber die sind halt auch sehr stark vom Einzelfall abhängig. Mhm. Es ist halt dann auch nicht immer Schema F. Und dann hängt es auch zum Teil davon ab, was die dann sonst noch so drumherum ermitteln. Da gibt es ja welche, die das Internet durchforsten und dann herausfinden, dass jemand sich da ständig über seinen Konsum äußert und so weiter und so fort. Da kann man sich jetzt weniger gut verteidigen als bei jemandem, der vielleicht ein Rezept hat und nur Geld sparen wollte.
Hast du das schon mal erlebt, dass jemand, der wirklich ganz klar nur Selbstdoping betrieben hat, also jemand Athlet, der einfach nur selbst Sachen benutzt hat, dass das mal für eine Gefängnisstrafe gereicht hat? Das war eigentlich nur Handel,
ja.
Oder?
Ja. Es hat in vielen Fällen gereicht, aber zum Glück nicht unter meinen Mandanten. Ich kenne aber die Fälle aus Rechtsprechungsrecherche sozusagen. Ja. Das liegt einfach daran, dass die Mengengrenzen ja so niedrig sind, dass man jetzt, wenn man jetzt richtig Pech hat und man stellt sich jetzt einen Vorrat für ein Jahr beispielsweise, eine Menge hat, wo ein normaler Staatsanwalt und ein normaler Richter sagen, das kann ja wohl nicht für den gedacht gewesen sein. Also das ist ja wohl ein Indiz für Handeltreiben. Und da kommt dann ganz oft so ein Punkt dazu, da gibt es auch eine ganz blöde BGH-Entscheidung, die habe ich schon ganz oft drüber gesprochen, will ich jetzt heute nicht nochmal so vertiefen, aber sinngemäß kann man sagen, wenn jemand einmal oder zweimal einem Kumpel ausgeholfen hat und dem was gegeben hat und das wird irgendwie aktenkundig und der hat dann ganz viel zu Hause, der dann sagen, die haben halt die anderen Absatzgeschäfte nicht nachweisen können, aber selbstverständlich hat er das zum Handeltreiben vorrätig gehalten, denn er hat ja hier zumindest in diesen 2 nachweisbaren Fällen Absatzgeschäfte gemacht und da war die Rechtsprechung dann so blöd, also die Argumentation der Verteidigung in diesem Fall so blöd, dass der gesagt hat, das ist doch alles Eigenbedarf, also höchstens mal im Einzelfall hilft man sich halt mal aus unter Athleten, aber also, ja, ziemlich blöd. Und damit ist natürlich auch die, ich sag mal, verfassungsrechtliche Argumentationslinie nicht mehr eröffnet. Da kann man ja sehr viel vortragen zum Thema allgemeine Handlungsfreiheit und eigenverantwortliche Selbstgefährdung. Man kann ja ziemlich vieles machen, straflos, was nicht gesund ist. Und da wird man nicht für belangt. Da könnte man interessante Grundsatzdiskussionen vielleicht bis hin in eine Verfassungsbeschwerde gegen irgendein letztinstanzliches Urteil führen, aber ja. Das habe ich auch schon ein paar Mal angesprochen. Dieses Urteil wird man wohl nicht fangen wollen. Deshalb wird man es irgendwo eher mit einem Deal abbiegen und dann kommt man an die Stelle nicht.
Ja, ich denke mal, allein das Thema, du darfst 3 Milliliter, wenn man es umrechnet, ungefähr 3 Milliliter Testosteron in der Tat besitzen. Aber du kannst normalerweise nur 10 Milliliter wie Eis kaufen. Also kannst du diese Menge, die sie dir zu erlauben, ja, eigentlich gar nicht so kaufen.
Das gilt für so gut wie jedes Medikament. Die Tabletten, also bei Anabolon sind es 150 Milligramm, das sind 3 Tabletten. Ja, ja, wo gibt es denn 3 Tabletten zu kaufen?
Ja. Ja, das ist.
Das wird unterschieden einmal nach den Sachen, die zugelassen sind und die nicht zugelassen sind. Bei den, was auch überhaupt nicht überzeugend ist, bei den zugelassenen Medikamenten ist eine Konsumeinheit, das sind die 632 Milligramm Testosteron. Das ist genau eine 1000 Milligramm Libido.
Ah, daher
da
kommt das.
Natürlich. Da fragt man sich jetzt aber, wenn das die Eigenbedarfsmenge eines dopenden Athleten ist, die man ihm zubilligt. Und wenn man weiß, dass die Eigenproduktion unterdrückt wird, wenn man sowas konsumiert, was soll das für ein Doping sein, wenn der einen die Bison nehmen darf.
Ich hab die ganze Zeit immer an Innertat gedacht und dachte, okay, wie kommen die auf diese Zahl? Weil da haben wir ja, es sind, glaube ich, das jetzt 72 Milligramm pro 100 Milligramm Gesamtdosierung.
Und du kannst bei der Sporthochschule Köln diese Excel-Tabelle nehmen und das gibst du da ein. Und dann kommst du, wenn man ein bisschen durchprobiert, kommt man immer drauf, welches Medikament da den Ausschlag gegeben hat. Aber es ist ja trotzdem witzlos, weil ja jeder Sachverständige, den man da anhört, wird sagen, Doping, das bedeutet, ich möchte mit medizinischen Mitteln das, was der Körper eigentlich zur Verfügung hätte, steigern. Da kann man ja schlecht sagen, das Dopingmittel in der Menge, die ich jetzt besitzen darf, ist das, was die körpereigene Produktion substituiert, wenn ich die unterdrücke. Also wenig überzeugend. Und dann ist noch eine andere Sache, die Sachen, die nicht zugelassen sind, das ist noch weniger nachvollziehbar. Da gibt es diese Evaluierung zum Anti-Doping-Gesetz, die ziemlich umfangreich war.
Habe ich gelesen, ja.
Da gibt es zum Beispiel diesen E-Mail-Verkehr von Zollbehörden, die dann sagen, wir fangen ja regelmäßig Sachen ab, die für Breitensportler gedacht sind, die das auch nicht verkaufen wollen. Und wenn die beispielsweise eine Kur bestellen, ist es für die unmöglich, das zu bestellen, was da drin steht. Geht gar nicht. Ja. Und wenn in der Gesetzesbegründung steht, wir wollen das Selbstdoping straffrei belassen, außerhalb des getesteten Sports, also im getesteten Wettkampfsport, das sehe ich auch ein, steht es ja auch im Gesetz, ist das auch verboten, darf man es natürlich auch nicht machen, darf man auch die Mengen nicht besitzen, ja. Von mir aus, aber für jemanden, der jetzt noch nicht mal Wettkämpfe macht, irgendwo im Fitnessstudio trainiert und sagt, ich will meine Leistung einfach ein bisschen pushen. Wenn der Gesetzgeber in den Materialien zum Anti-Doping-Gesetz sagt, das soll straffrei bleiben, dann passt die Dopingmittelmengenverordnung dazu einfach nicht.
Genau. Also es sind ja Widersprüche im System, sage ich jetzt mal. Und ich glaube, selbst Staatsanwälte haben ja in diesem Bericht gesagt, dass es die Falschen trifft. Das war ja eigentlich der Sinn und Zweck, den organisierten Sport zu treffen. Ich glaube, vor Gericht stehen wahrscheinlich zu 99% Doping, also Bodybuilder, Freizeitsportler.
Die sagen, der organisierte Wettkampfsport, der ist so gut wie gar nicht betroffen, weil, also ich habe ja nicht nur Bodybuilder unter den Athleten, seit ich da in der Richtung Werbung mache, hatte ich alle möglichen, auch so Olympia angehangene Sportarten, die ja vielleicht eher mal im Verdacht stehen, dass da jemand als schwarzes Schaf sozusagen dopt. Ja. Was man da so mitbekommt, auch unter Frauen oder so, das ist alles gang und gäbe, aber das wird viel cleverer gemacht. Und das ist übrigens noch ein Argument, da hat noch überhaupt keiner drauf abgestellt, aber es gibt ja auch den Gleichheitsgrundsatz als Grundrecht, wo man sich mal überlegen könnte, wie ist denn das mit den geringen Mengen? Beim Testosteron beispielsweise, wenn der Mann 632 Milligramm besitzen darf, wird er jetzt mit Doping nicht weit kommen. Und bei einer Frau kann das möglicherweise anders aussehen. Ist denn das verfassungsgemäß?
Bei der Frau sind 632 Milligramm. Wenn wir jetzt nach Wirkstoff gehen würden, dann reicht das für, was sind das?
Wenn du den Femtest THT machst, sind es 10 Wochen.
130 Wochen, sowas nach Motto. Also das ist ja ungefähr so 5 bis 7 Milligramm in der Woche, was eine Frau produziert.
Ja, stimmt, ja, 10 ist falsch.
Das ist, das ist 632 ein Brett, ja.
Das ist, da können wir auch mal in der Richtung argumentieren. Aber da muss man auch an die Stelle kommen, dass man diese Grundrechtsfragen überhaupt diskutieren kann. Und da hat natürlich ein Amtsgericht weder Zeit zu noch Interesse dran. Da ist ja auch meistens jedenfalls im Interesse des Angeklagten, dass das so ist. Dann hat man halt die Möglichkeit, da irgendeinen Deal zu finden oder doch noch irgendwie mit einem blauen Auge davon zu kommen.
Ich höre schon raus. Da
würde ich auch keinem einreden, bis zur letzten Instanz zu fechten, weil ich die super Ideen habe, wie man das dort dann kippen könnte.
Also ich höre schon raus, du hast auf jeden Fall in der Schublade einige Tricks, um da den Worst Case abzuwenden.
Wenn er denn vor der Tür steht. Ja. Ich bin ansonsten auch keiner, der jetzt, zumal noch auf dem Rücken des Mandanten, der dann die Strafe kassiert und mich bezahlen muss, durch die Instanzen reitet, sondern wenn man halt sieht, da ist jetzt eher Schadensbegrenzung gefragt, dann bin ich keiner, der sich dem verschließt.
Ja. Ja. Kommen wir mal zur zweiten Frage.
Na klar.
Wird, wenn man das ist recht spannend, wenn jetzt jemand eine THT auf Rezept bekommt und man findet mehr Stoff zu Hause, wird dann eher auf Handel argumentiert. Oder ist das nicht der Fall?
Naja, also wenn man für Handeltreiben verurteilen möchte, dann wird man wohl auch das Absatzgeschäft als solches, jedenfalls eins davon, sondern einen Versuch oder sowas der Art nachweisen müssen. Wenn man das nicht kann, jetzt einfach nur aus der Menge auf irgendwas schließt, da ist ja das Gesetz schon extra so gestrickt, dass man allein für den Besitz bestraft werden kann. Hier würde ich allerdings sagen, hängt es davon ab, was das für ein Präparat ist. Also wenn ich jetzt eine TRT habe und mir wird Galen verschrieben und 10 Brechampullen zu 250 Milligramm und ich habe jetzt 20 10 ml Ampullen Untergrund Testo da. Wird wohl die Besitzstrafbarkeit sein. Das hat mir keiner verschrieben. Wenn ich aber jetzt vielleicht auch aus irgendwelchen Praktikabilitätsgründen, ein Beispiel, derjenige, der holt sich jetzt ein Rezept, ein EU-Rezept und sagt, ich möchte das günstigste Produkt kaufen, ich hole mir das in Spanien zum Beispiel, ja, und lass mir aufschreiben, 30 mal 1 ml, holt sich das, hat das da zu Hause. Natürlich darf er das besitzen. Der darf es halt dann nicht innerhalb von 3 Wochen aufbrauchen, aber das ist eine andere Frage. Das wird auch wahrscheinlich dann der Arzt nicht mitmachen, aber da mag es Möglichkeiten geben, wenn man mehrere Ärzte ins Feld schickt, dass man das sogar auf diese Art und Weise relativ sicher legal machen könnte. Aber davon mal abgesehen, das ist ja gerade das Problem an der Besitzstrafbarkeit. Der Korridor, den man da aufmacht, der geht ja auch immerhin bis zu einer Freiheitsstrafe von 3 Jahren. Und das ist ja jetzt auch kein Pappenstiel, den gibt es auch nie auf Bewährung. Und wenn man jetzt Schwierigkeiten hätte nachzuweisen, auch wenn man es annimmt oder dafür irgendwelche Indizien findet, aber letztlich doch Schwierigkeiten hätte nachzuweisen, dass jemand Handel treibt, dann bietet der verfügbare Strafrahmen für den Besitz ja auch einen genügend großen Korridor, denjenigen in den Knast zu schicken, wenn man das doch wanlegt. Also man kann ja zum Beispiel dann auch eine Besitzangelegenheit beim Landgericht anklagen, wo man der Meinung ist, da kommt irgendwas Hohes raus. Oder man klagt zumindest mal zum Schöffengericht an, wo man sagt, der Staatsanwalt erwartet jetzt hier 2 bis 4 Jahre. Ist ja in der Regel auch nicht bewährungsfähig. Da ist es gar nicht so wichtig, das Handelsgeschäft nachweisen zu können. Was natürlich problematisch ist, und das ist aber bei denen der Fall, wo man mehrere Absatzgeschäfte über einen gewissen Zeitraum nachweisen kann, ist halt mal die Frage der Gewerbsmäßigkeit. Oder wenn es mehrere zusammen machen, der Bandenmäßigkeit, da sind natürlich dann die Strafen nochmal saftiger. Und da ist es dann meistens, wenn man die entsprechenden Kommunikationsmittel sicherstellen und auswerten kann, auch gar nicht so schwer, die Geschäfte nachzuweisen. Aber da kommen wir auf ein Thema, darüber kann man auch wieder eine Stunde sprechen. Ist ein schwieriges Thema, aber um auf die Frage zurückzukommen, wer jetzt wirklich eine echte TRT hat und dafür ist sowieso etwas schräg formulierte Frage, was ist denn das, was man dafür braucht? Das hängt davon ab, für wie lange man sich das Zeug holt. Ja. Also wenn man sagt, man hat eine TRT, man ist beispielsweise eingestellt ganz hoch mit, also ich habe gehört, dass das bei welchen tatsächlich der Fall ist, die sind in der TRT eingestellt mit 250 Milligramm pro Woche, das ist wahnsinnig viel. Also 125 am Montag und am Donnerstag zum Beispiel.
Ja, ehrlich.
So, wenn die jetzt 10 Ampullen haben, reicht das für 10 Wochen. Wenn die jetzt 20 Ampullen haben, reicht das für 20 Wochen. Ist das jetzt mehr als das, was verschrieben ist? Na, wenn auf dem Rezept nicht draufsteht, die TRT endet in 3 Wochen, dann nicht.
Ja. Ich sag mal, du hast ja N3 sind 5 Ampullen und auf Privatrezept kannst du 10 Ampullen bekommen. Das ist, glaube ich, das Höchste, was du hast bei uns.
Ja, eine Packungseinheit. Du kannst aufs Rezept auch schreiben, 3x N irgendwas. Und dann kriegst du halt 3x 10.
Ah, okay. Okay.
Das habe ich schon gesehen. Das okay. Gibt's. Es ist also gerade für diejenigen, die da wirklich aufs Geld gucken und sich das im Ausland holen, die fahren ja extra dahin. Das ist ja, das vielleicht auch nochmal, das ist ja erlaubt. Also wer sich das verschreiben lässt und in der EU-Apotheke irgendwo mit diesem Rezept was holt, was dort die Hälfte oder ein Viertel kostet, aber dort eine halbe Tagesreise auf sich nimmt, da kann man es wohl nachvollziehen, dass der jetzt nicht eine Packung holt, sondern vielleicht 3.
Ja, verstehe ich, ja. Ja, spannend auf jeden Fall.
Übrigens auch ein gutes Argument für den TRT. Man kann ja mit diesem Rezept auch dann reisen und die Grenze übertreten.
Ja, ganz klar. Das ist ja auf jeden Fall. Also das ist tatsächlich auch ein Thema, was ich schon in der Fragerunde hatte und auch schon im Coaching. Gerade aktuell hatte ich so einen Fall im Coaching, ich gehe in Urlaub und das ist ein Athlet von mir, der auf THT tatsächlich ist, alles verschrieben. Und das ist ja tatsächlich so, wenn du das Rezept hast, dann kannst du auch komplett damit reisen und das Ganze mitnehmen. Ich glaube, Max ist ja in Thailand auch mit seiner, hat ja auch eine THT verschrieben.
Ich habe es in der Story letztens gesehen,
richtig? Genau, ich habe da auch die Tigranenampulle gesehen.
Derjenige, der in Thailand das mit Abstand teuerste Testosteron konsumiert.
Wahrscheinlich, ja. Ja, ist so. Ich meine, deutsche Apotheken, ja, Ware ist halt dann schon, würde ich jetzt auch am meisten vertrauen tatsächlich. Da kann man über die Pharmaindustrie schimpfen, wenn man will, aber ich glaube, eine Galen aus Deutschland oder Eifelfango aus Deutschland, da weiß man, glaube ich, was man hat.
Auf jeden Fall ist es auch nicht anders möglich. Also da hatten mich auch schon welche gefragt, ob es denn nicht so sein könnte, dass der Arzt nachträglich ein Rezept schreibt für den Krempel, den man da gefunden hat.
Nee. Das ist, wenn der Arzt das schreiben würde, wäre es, glaube ich, auch für den Arzt ein Problem.
Das letzte Rezept, was er geschrieben
hat. Ja, ich glaube das auch, ja. Ja.
Jo. Das ist auch ein spannendes Thema, können wir vielleicht mal irgendwann aufmachen. Oder vielleicht bespreche ich das mal mit dem Ed und Hess.
Mit Jonathan.
Genau, denn da gibt es auch Ärzte, die sich gar nicht so richtig im Klaren darüber sind, dass auch sie sich strafbar machen können, ja, wenn sie dazu hemdsärmlich irgendwas verschreiben. Denn eine TRT heißt ja schon, dass da eine gewisse Diagnose gestellt worden sein muss, bevor man irgendwas verschreibt.
Ja.
Da sind sich auch einige gar nicht so klar drüber,
glaube ich. Genau, also so wie wir es jetzt, wie wir es, glaube ich, jetzt beide kennengelernt haben, ist es, also ich kenne es noch so ganz klassisch, du musst zweimal zu verschiedenen Zeitpunkten den Mangel nachgewiesen haben. Bei Addon ist es ja schon so, dass du auch mit Werten unten in der Referenz und Symptomen kannst. Ja, weil es ist, ich glaube, es ist ein Unterschied, ob das ein Kassenrezept ist oder ob es privat verordnetes Rezept ist. Ich glaube, rein in der Gesetzgebung kann ein Arzt immer was verschreiben, wenn er eine Diagnose stellt und glaubt, dass dieses Medikament ihm hilft. Die Kasse hat aber schärfere Regeln, so habe ich es jetzt verstanden. Klar, sie wollen nicht Geld sparen, bei denen ist ja auch, deshalb funktioniert die Nibido auch bei denen.
Die, also bei der gesetzlichen Kasse, die würde sagen, bei einer TRT, und derjenige hat, der ist jetzt meinetwegen Mitte 40 und hat einen Wert am alleruntersten Ende, dann würden die sagen, das ist eben so mit 40.
Ja.
Das andere ist, dann ist es, das heißt jetzt nicht, dass das andere verboten ist, aber es heißt, das ist dann so eine Igelleistung, so wie irgendein anderer Quatsch, den man halt privat bezahlen muss. Da sagen, das ist jedenfalls nicht medizinisch indiziert. Das ist halt dann Quality Aging oder irgendwie sowas.
Es geht nicht um Gesundheitsoptimierung, es geht danach, dass man auf dem Papier per Definition gesund ist, und gesund bist du, wenn du einen Testosteronwert in der Range hast, ob du jetzt aber schon 70 Symptome hast, weil vielleicht dein DHT-Konvertierung schlecht ist oder
Rezeptoren. Ja, oder weil du mit 20 den doppelt so hohen Wert hattest,
oder immer
so hohen Wert hattest, was ja niemand mehr nachvollziehen kann.
Das ist halt, es ist halt schon komplexer, das ist nicht nur das Testosteron gesamt, man muss eigentlich noch weiter hingucken, aber das macht natürlich kein Mensch sozusagen.
Ja, und das ist auch schwierig, weil, also was man sich mal anschauen kann, diese Hormonersatztherapie-Kliniken in den USA, die bieten ja ein Panel an Werten und auch an Medikamenten an. Ja. Davon gibt's ja 80% bei uns gar nicht. Das heißt, die könnte auch keiner verschreiben. Dann ist es natürlich müßig, sich darüber Gedanken zu machen, was man noch alles optimieren könnte, wenn es die ganzen Medikamente gar nicht gibt.
Genau. Ja, spannend ist, da müssen wir vielleicht nochmal einen eigenen Podcast machen.
Da gibt's so viele interessante Sachen in Grauzonen, wo ich nicht mal sicher wäre, ob man das in einem Podcast ausbreiten sollte. Also es gibt ja beispielsweise einen Anbieter aus Indien, der aus der indischen Apotheke Sachen mit ärztlichem Rezept verkauft. Ich habe noch keinen Fall davon, das wäre mal sehr interessant.
Ja, das müssen wir mal mal überlegen, vielleicht. Auf jeden Fall vielleicht nicht unbedingt auf dem Gen-Account.
Ja, oder in der Matzenakademie vielleicht.
Ja, genau, geschützter Bereich.
Geschützter Bereich, genau.
Ja, ich würde sagen, jetzt haben wir über anderthalb Stunden, ich glaube, das ist auf jeden Fall unser längster Podcast. Ich glaube, wir haben dich auch als Person auf jeden Fall jetzt ein bisschen näher kennengelernt. Wir haben, glaube auch einige coole Insider auch rausgehauen und auch ein bisschen Mehrwert und ein bisschen Wissen vermittelt. Ich würde sagen, an der Stelle machen wir heute Schluss. Ich würde sagen, an der Stelle hauen wir es auch schon mal raus. Wir werden in der Konstellation auf jeden Fall auch öfter auf dem Kanal zu sehen sein. Das war heute sozusagen unsere Generalprobe. Wir werden morgen auch schon direkt den nächsten Talk aufnehmen für euch. Und das heißt, ihr könnt euch hoffentlich auch freuen auf die nächsten Formate von uns. Mike, ich sag dir vielen lieben Dank. Und ich würde sagen...
Immer wieder gern. Ich würde sagen, wer uns unterstützen will und das häufiger sehen möchte, der kauft am besten bei Jen ein. Vitaminversand24.com ist der Online-Shop.
Genau.
Mit dem Code Sascha oder mit dem Code Anwalt, wie ihr möchtet. Wenn ihr mit unseren Codes einkauft, zeigt ihr, dass ihr Interesse daran habt, dass Content mit uns gemacht wird. So einfach ist das.
So sieht's aus. In dem Sinne, ich sag dir Dankeschön fürs Dabeisein und euch dann danke auch fürs Zuschauen. Wenn ihr Wünsche habt für Themen, wenn ihr noch Fragen an uns habt oder Kritik, Feedback, was auch immer, haut's in die Kommentare. Wenn ihr den Kanal noch nicht abonniert, tut das ganz gerne, aktiviert die Glocke und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal.
Bis dahin.
Ciao. Tschüss.